Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das hier auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive. Mein Name ist Micho und der Thilo ist heute da. Hallo Thilo.
Schönen guten Abend.
Ja, Thilo, wie geht's dir?
Gut. Du weißt ja, was heute für ein Tag ist wahrscheinlich, ne? Da muss es einem gut gehen, oder?
Nein.
Heute geht die Darts-WM natürlich los.
Ah, okay. Ja, das war tatsächlich ein Sport, den ich wirklich verfolgt habe, gebe ich zu.
Ja, das ist tatsächlich zwischen den Feiertagen und vorher, die wird ja immer länger gefühlt, finde ich so eine erfrischende Abwechslung.
Ja.
Tatsächlich.
Das ist doch schon mal schön. Es gab jetzt auch noch ein paar, ja, andere Neuigkeiten und eine, da hat uns Tobi ganz deutlich drauf aufmerksam gemacht, nämlich der Vorschlag, doch noch nochmal Footballstiefel zu schnüren und es bei der NFL zu versuchen, wenn Philip Rivers das versuchen kann, mit 44 Jahren und 10 Kindern, dann können wir es doch auch nochmal versuchen. Was sagst du dazu?
Der erste Opa, der Football spielt, ne? Habe ich gesehen.
Ja gut, Aaron Rodgers spielt ja auch noch.
Ja, aber der ist kein Opa. Er ist ja wirklich schon Opa.
Okay, also, ja. Hat halt früh angefangen.
Wirklich, ja genau, früh und viel. Ja, ich dachte am Anfang, das ist so eine irgendwie so eine Aprilente im Dezember, aber ist es nicht. Gut, die Cold-Saison ist jetzt natürlich maximal auf Messerschneide und wenn man mal sich so den Waiver beziehungsweise anschaut, was da so ein Free Agency auf Quarterback da ist, dann ist da nicht viel. Aber also man liest ja tatsächlich, dass er jetzt schon spielt am Wochenende und das gegen die Seattle Defense, das ist puh, also.
Ja, da gibt's so einiges, was ich tatsächlich höre, sehe, lese, was auch immer. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich finde Daniel Jones, das ist ja, ich bin ja, glaube ich, der einsame Rufer im Walde, der immer sagt, der Quarterback wird unterschätzt.
Ja.
Der ist mit Sicherheit nicht das Tier Top 10 Quarterback, aber der kann eine Offense halt eben solide führen und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Aber es gibt jetzt nochmal Teams mehr, die neue Quarterbacks brauchen. Und der Quarterback-Markt ist halt leer gefegt, ne?
Ja.
Also, ja. Das ist schon mal eine ganz, ganz bittere Geschichte. Glaubst du denn, dass die Colts es in die Playoffs schaffen?
Nee, das glaube ich, das ist jetzt tatsächlich vorbei. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir jetzt so langsam, würde ich sagen, der letzte Playoff-Spot, der wirklich noch zu vergeben ist, das ist der in der AFC, bleibt mir bei AFC, das ist der Spot über die North.
Dann bin ich mal gespannt, wen siehst du denn alles in der AFC in den Playoffs?
Also ich glaube tatsächlich, dass sich das Playoff-Picture so wie es jetzt ist, nicht mehr groß verändert. Das Seeding vielleicht noch, aber es sind für mich wirklich die Teams, die jetzt drin sind, also Broncos, Patriots, Jaguars, die glaube ich, tauschen noch mit den Texans den Platz, aber werden beide reinkommen. Dann haben wir natürlich den Sieger der North, das sind Steelers oder Ravens und dann Chargers und Bills.
So, und das heißt, du glaubst, die Chiefs sind raus?
Ja.
Ja gut, die Dolphins und die Bengals, ja, sowieso, und die Colts werden es nicht mehr schaffen, da noch irgendwas abzuholen. Es sei denn, Philip Rivers bringt plötzlich was richtig Gutes noch rein. Hast du auch das Playoff-Picture von der NFC im Kopf?
So halb habe ich es im Kopf, wenn wir da einmal durchgehen wollen. Also da glaube ich, dass die Lions es noch schaffen können. Ich glaube, die sind jetzt in der Hand. Also wir haben vorne Rams, Packers, Eagles, Bucks, genau. Seahawks, 49ers und Bears, ne?
Ja, genau.
Genau, und ich kann mir vorstellen, da können wir dann ja so übergreifend zu uns drauf kommen. Ich habe die Bucks so ein bisschen am Struggeln. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass wir im Spiel gegen die Bucks die höchsten Chancen noch haben, einen Sieg zu holen. Sollte bei den Patriots nicht schon alles durch sein, dann können wir gegen diese Bucks gewinnen. Und dann wäre halt nicht unwahrscheinlich, dass die Panthers die Division gewinnen.
So. Und du glaubst tatsächlich, dass die Lions quasi gegen die Bears noch aufholen? Weil sie liegen einen Sieg hinten.
Oder die 49ers, das kann sein.
Die 49ers, oder die 49ers? Ja, aber die. Ach so, du meinst über die Wildcard.
Genau, ja.
Das heißt, dass aus der. dass aus der West ist das, glaube ich, dann nur die, in Anführungszeichen, nur die Rams und die Seahawks weitergehen.
Ja.
Okay, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Ja, und die haben noch Bears und Seahawks, ne, die 49ers und Titans und Colts. Colts hatten wir jetzt gerade, aber wenn sie da, sage ich mal, 2-2 gehen sollten gegen Bears und Seahawks, dann könnte ich mir vorstellen, dass die 49ers rausfliegen. Andersrum, wenn die Bears gegen die 49ers verlieren und die Lions alles gewinnen, dann sind die Lions wieder oben dran.
Ja, es ist auf jeden Fall trotz allem spannend.
Ja.
Ich glaube, dass sich noch ein bisschen, gerade was das Seeding angeht, noch tut.
Ja, das Seeding glaube ich auch. Ja.
Ganz, ganz gehörig. Ich glaube auch, dass die Chiefs raus sind. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Ravens raus sind. Ich glaube nicht, dass die das noch schaffen. Ob die Colts, also da hängt wirklich viel davon ab, ob da jetzt nochmal was passiert. Und die anderen Teams sehe ich halt, da wird sich im Seeding noch einiges ändern. Ich glaube tatsächlich, dass die Lions es nicht schaffen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die, ja, dass die Eagles erst so spät, beziehungsweise die Cowboys erst so spät aufgewacht sind, weil eigentlich hätte ich mir vorstellen können, dass die Cowboys tatsächlich die Eagles noch abfangen. Das hätte ich lustig gefunden, wenn die letztjährigen Super Bowl Teams dieses Jahr nicht mehr in die Playoffs gekommen wären. Wer ist denn dein Favorit auf den Super Bowl in der AFC und in der NFC?
Also ich, da muss ich, muss ich natürlich Asche auf mein Haupt machen. Ich habe noch Mitte November, Anfang November war es. Anfang November habe ich noch gesagt, dass der Super Bowl genauso aussehen wird wie letztes Jahr. Das ist natürlich super schlecht gealtert, da die Chiefs meiner Meinung nach jetzt gar nicht mehr reinkommen. Und dann, finde ich, muss man so ein bisschen schauen. Ich finde, die AFC ist irgendwie breiter. Die NFC hat die bessere Spitze. In der AFC ist es für mich... Es ist für mich so ein richtiges, boah, das ist wirklich ein Würfel, da kommt es auf das Seeding an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein Team wird, was jetzt noch nicht die Division führt. Tatsächlich Texans oder Bills, kann ich mir vorstellen, können in den Super Bowl kommen. Bei den Bills ist es so ein krasses Up and Down, aber man sieht, Josh Allen kann halt dieses Team echt carryen. So sehr ich ihn auch nicht mag, aber man muss einfach sagen, ist... In Richtung MVP ist er leider unterwegs, meiner Meinung nach. Die Texans haben die beste Defense der NFL. Und wenn die das offensiv so ein bisschen auf der Kette kriegen, dann ist da auch was drin, meiner Meinung nach. Und in der NFC, finde ich, ist die Spitze extrem stark. Also da fallen für mich jetzt die Eagles mittlerweile ein bisschen ab, die Bucks als Division-Liga auch. Aber dann kann es Rams und Packers auf jeden Fall... Auch die Seahawks können mit dieser Defense und einem Darnold, der vielleicht jetzt in den letzten Spielen nicht mehr ganz so überragend ist, aber die können auch heiß laufen. Also da finde ich es noch schwieriger, wenn du mir sagst, du musst festlegen, dann tippe ich auf Packers versus Texans.
Oh, da haben wir tatsächlich eine andere Paarung, wenn ich mich festlegen müsste. Also ich sehe natürlich auch das so ähnlich wie du. Ich lege mich auf die Rams fest in der NFC, weil ich einfach sage, die Rams haben einen Spitzenkader tatsächlich zusammengekriegt wieder. Das hätte man so nicht geglaubt. Die entsprechende Erfahrung, das erinnert mich so ein bisschen an The Last Dance.
Mhm.
Und auch von Stafford, von Adams und sowas. Ich glaube, dass die schwer aufzuholen sind. Sie haben mit McVay einen super Playcaller. Die Rams sind für mich im Moment das beste Team der NFL. Die sehe ich auf jeden Fall mit im Super Bowl. Und ich glaube, wenn es spitz auf Knopf steht und es nicht darum geht, dass ein einzelner Spieler eine außergewöhnlich gute Performance abliefert. Das kann dir immer passieren und die Tagesform kann immer was durch den Wind schmeißen. Aber dann sehe ich die Rams tatsächlich vor den Packers.
Ja.
Das heißt, die Rams sehe ich drin. Die Packers sind ja auch noch lange nicht gesichert Division-Sieger. Muss man ja auch mal sehen.
Ja.
Ich gebe dir recht, dass die, dass es in der AFC deutlich schwieriger ist. Und ich habe ein anderes Team da, nämlich die Chargers.
Oh, okay. Nee, da würde ich gar nicht
drauf kommen. Die Chargers sind zwar stark verletzungsgebeutelt, aber die haben auch einen Spieler mit Herbert, der das carryen kann, haben nicht so große Probleme wie die Bills in allen Mannschaftsteilen. Die Defense der Chargers ist extrem gut gecoacht. Und Herbert ist halt eben auch in der Lage, so ein Spiel an sich zu reißen. Mehr als zum Beispiel ein Stroud, mehr als ein Lawrence. Mhm. Die Bills sehe ich halt mit zu vielen Schwierigkeiten. Die Steelers mit Rodgers sehe ich halt einfach nicht. Dann blieben noch Drake May mit den Patriots. Da sehe ich das Team nicht breit genug. Die sind auch so weit oben wegen ihres Schedules. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann blieben noch die Broncos mit Bo Nix. Und wenn ich diese Teams so sehe, dann ist für mich die Chargers tatsächlich das Team, denen ich da am ehesten was zutraue. Ja, wenn sie tendenziell dann auch eher gesünder werden. Und deswegen mein Super Bowl-Tipp ist Chargers Bronx. Chargers Rams. Bronx. Chargers Rams.
Da ist die O-Line mir zu angerupft, der Chargers. Ich glaube, das geht hinten raus in die Hose. Aber dafür ist Tippen mir da.
Genau. Jetzt habe ich noch, bevor wir zu unserem Spiel kommen, eine weitere Frage an dich. Bist du ein Fan von Fantasy-Literatur?
Von Fantasy-Literatur, also jetzt ganz plump, Herr der Ringe und Co.
Ja, aber etwas neuer. Ich denke da vor allen Dingen an Game of Thrones.
Nee, null. Nicht eine
Schade
Minute
eigentlich,
gesehen.
aber alle, die da was lesen oder hören, war so ein kleiner Gag, den ich gehört habe. Und zwar, es gibt, Tilo, ich weiß nicht, ob du das weißt, der schreibt seit Ewigkeiten an seinen Büchern. Der braucht jetzt, ich glaube, fast 14 Jahre schreibt er an dem aktuellen Buch. Deswegen viele sagen, er wird nicht fertig werden. Ich habe aber jetzt letztens was gesehen oder gelesen, wo ich sage, er wird fertig. Denn er hat gesagt, er wird erst sterben, wenn er sein Lieblingsteam wieder im Super Bowl sehen wird. Und was glaubst du, was sein Lieblingsteam ist?
Ja, das müssen ja die Miami Dolphins sein.
Nein, sie sind es nicht.
Ach, schade.
Es sind, da würde er nicht, da würde er nicht mehr so Ewigkeiten leben, hoffe ich. Ich wünsche ihm aber ein sehr, sehr langes Leben. Also, hast du noch einen zweiten Tipp?
Boah, die Bills?
Es sind die New York Jets.
Okay, na gut.
Also an alle, die immer noch auf das Buch Winds of Winter warten, könnt euch Zeit lassen, weil ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. So, ja, aber wir haben ein Spiel zu besprechen. Wie hast du es gesehen bzw. verfolgt?
Die erste Halbzeit im Auto. Ich bin aus Österreich von einer Fortbildung zurückgekommen und habe es gehört.
Hast du es denn nachgesehen?
Ich habe dann die erste Halbzeit habe ich mir nur noch in Highlights angeguckt. Ich habe die zweite
Okay,
Halbzeit war ich
dann
dann
hast du
auch
aber
immer.
trotzdem
Ja.
den ersten Touchdown gesehen.
Ja.
Es gab ja diesen ersten Mal, es fing ja an mit einem Endaround von Jalen Waddle, 21 Yards, direkt beim zweiten Play.
Ja.
Dann wirklich 39 Yards von Devin A-Chain durch die Mitte, wirklich direkt ein Run-Game etabliert. Und dann gab es halt diesen Pass von Tua auf Waddle. Wo Tua wirklich, und ich beschreibe es jetzt mal so, wie man es von außen sehen könnte, Tua steht tough in der Pocket, der Pass Rush nähert sich, aber Tua bleibt stehen, behält die Augen downfield, gibt dem Play Zeit, sich zu entwickeln und wirft den Pass auf Waddle. Ein brillantes Gefühl, ein brillantes Timing, ein super Pass. Was sagst du dazu? Genau so?
Also, brillant, weiß ich jetzt nicht. Ich finde, das ist halt das, was wir von Tour sehen müssen und wollen, wenn wir darüber diskutieren, dass er im nächsten Jahr noch eine faire Chance bekommt. Jetzt sind wir schon direkt wieder in der Tour Watch drin, aber müssen wir vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir das Spiel für ihn rund machen wollen, sollen, denn bis auf den einen Pass auf Dulcich, der für mich übrigens eine immer wieder noch positive Überraschung ist, unser Tight End Greg Dulcich, den sollten wir auf jeden Fall behalten. Meiner Meinung nach war dann auch nicht mehr so richtig super viel. Und
Also dieses erste Play zeigt eigentlich, oder dieser erste Touchdown zeigt eigentlich genau, was ich von einem Top-Quarterback erwarte. Es ist genauso, wie ich beschrieben habe, du stehst in der Tough in der Pocket und wirfst den Ball. Mein Problem mit diesem Play, ich habe trotzdem ein Problem mit diesem Play. Und zwar glaube ich, dass Tua einfach den Pass wahrscheinlich nicht bemerkt hat, nicht hat kommen sehen. Also nicht tough in der Pocket stand, sondern ganz schlicht und ergreifend seine Schwäche gehabt hat, das Gefühl für den Pass wahrscheinlich nicht zu sehen. Und dementsprechend dann halt den Ball lange zu halten, bis das Play sich entwickelt, also das Play nicht selbst zu verlängern. Und dann hat er den Ball natürlich genau dahin gelegt, wo er hinkommen muss. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Aber das ist halt die unterschiedliche Lesart, die man, glaube ich, zu Tua haben kann. Die einen sagen, ja, super, der steht tough in der Pocket, der hat keine Angst und nichts. Und ich behaupte einfach, der hat den Play wahrscheinlich nicht gesehen. Der hat es einfach nicht registriert und hat Glück gehabt in der Situation.
Ja, Glück gehört dazu. Also lass uns nicht so, lass uns an dem Play, finde ich, sagen, ich weiß genau, was du meinst. So, da gehe ich auch ein bisschen mit konform, aber ich finde, lass uns auf dem Play gar nicht so aushängen. Das war ja ein gutes Play. Ob er das jetzt nicht gesehen hat, das werden wir gar nicht herausfinden können. Es war halt bezeichnender, dass wir für mich dann, und da muss man die Gründe rausfinden, warum das so ist, dass wir halt wirklich, wirklich, wirklich nur noch über das Run-Game offensiv was machen. Konstant.
Also gut, was natürlich erfolgreich ist, ich meine, gut, es waren die Jets, ja, und trotzdem schön von unserer Secondary dann das zweite Play, den ersten Drive der Jets zerstört und dann direkt tatsächlich der Pass auf Dulcich, den du gerade eben erwähnt hast, ja. 23 Yard, Darren Waller 13 Yards, Waller für 24 Yard und dann ein Laufspiel in die Endzone. Das heißt, für mich war das ein Play-Call, wirklich ein Play-Calling aus dem Lehrbuch, weil halt Laufspiel und Passspiel sich gegenseitig bedingen. Über das Play-Call wurde das komplette Feld bedient. Wir haben vorher das Laufspiel quasi gehabt, wodurch gar nicht so sehr aufs Passspiel geachtet wurde. Dann ganz gezielt die Secondary attackiert. Und als dann wieder vermehrt in die Secondary ging, das war dann kurz vor Ende, wieder mit dem Laufspiel zugeschlagen. Also immer genau das gemacht, wo der Gegner sich halt gerade nicht drauf eingestellt hat. Fand ich gut. Und man muss auch sagen, das war auch eine gute Execution immer wieder von Tua. Also großes Lob.
Es ist halt, bei so einem Spielverlauf ist es ja gar nicht mehr nötig, dass wir da wirklich so viel über den Pass gehen. Ne? Ich meine, am Ende sind da keine 200 Passing Yards mal wieder von Tua, brauchte der Spielverlauf natürlich auch nicht. Wir kommen bestimmt noch gleich auf die A-Chain-Verletzung. Das können wir in den News ja so gar nicht groß besprechen. Haben wir jetzt auch gar nicht. Er musste dann ja mit Rippenverletzung raus. McDaniel hat ja schon gesagt, wäre es eng gewesen, so rum, dann hätte er auch spielen können. Von daher habe ich dagegen das für Steelers-Spiel jetzt nicht so Ängste. Aber dann hat unser Lauf einfach, wir haben wieder über 230 Yards am Boden gemacht. Also dass wir da im Moment läuferisch hinkriegen, das ist schon sehr, sehr gut. Ne? Das ist, muss man einfach so stehen lassen. Wir spielen auf einmal richtig hart und gut Defense. Da muss man in erster Linie mal wieder Brooks und Dotson raushängen. Das ist mittlerweile, müssen wir irgendwann mal dann doch von Top 5 Linebacker-Duo meiner Meinung nach sprechen, weil das ist sonst einfach unter Wert für die beiden. Das ist sowas von gut und dominant, was die da spielen. Ich hoffe, dass da, die sind ja beide noch unter Vertrag im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass da nicht zu dolle Gelüste nach einem höheren Vertrag rauskommen, weil dann sprechen wir da über einen Trade. Das wäre schade. Bin echt froh, dass die beiden nämlich noch unter Vertrag sind. Die haben ihren Marktwert massiv gesteigert. Und dann sind halt, nachdem A-Chain raus war, Jalen Wright und Ollie Gordon rein und natürlich hat man es gesehen, aber es lief ja trotzdem weiter, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist im Moment unser Brot und Butter. Ich hoffe, dass wir umschalten können ins Passing Game. Das ist so ein bisschen das, was ich bezweifle, leider.
Aber zuerst ging es ja weiter mit dieser, ich habe gedacht, von wegen, ich sehe nicht richtig, diese Interception von Tyrell Dotson.
Ja.
Da war ja zuerst, wurde der Pass ja incomplete gegeben. Mhm. Dann kam ja eine Challenge, großartige Challenge, muss man an der Stelle auch mal sagen. Und was für eine Interception war das von Tyrell Dotson? Also, das erwartet man in der Regel, so einen Catch, in Anführungszeichen, normalerweise von einem Skillplayer und nicht von einem Linebacker. Also, das war schon außergewöhnlich. Und dann hatten wir es natürlich relativ einfach mit einem kurzen Feld und Jalen Wright macht seinen ersten Touchdown. Respekt. Was hältst du von seiner Entwicklung?
Für Entwicklung, finde ich, ist es zu groß, denn da war es zu schleppend für, aber das Spiel war jetzt mal wirklich gut. Also, das habe ich ja schon eben gemeint mit A-Chain, war raus und er und Gordon haben das zusammen gut, super aufgefangen. Vorher in der Saison hat man gemerkt, er kriegt eine etwas größere Rolle. Aber da muss man ganz klar sagen, der Motor der Offense war A-Chain und sonst niemand.
So, bis meiner Meinung nach war das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Spätestens nachdem Tyrod Taylor raus musste.
Ja, das war ja auch früh.
Ne?
Ja.
Aber dann haben unsere Special Teams es fast noch versaut. Mit dem Punt Return. Mhm. Also wir sind ja mit 21 Punt Return Touchdown, wir gehen da mit 21-7 in die Pause. Die zweite Halbzeit hast du ja live gesehen. Hattest du zu dem Zeitpunkt irgendeine Sorge?
Nee. Tatsächlich nicht. Irgendwie nicht. Also auch wenn ich sage, der gute Herr Cook, der sah eigentlich gar nicht so schlecht aus für einen undrafted Rookie, muss man sagen. Aber ich habe mittlerweile in solchen Spielen, gegen solche Gegner in Anführungsstrichen, das soll nicht despektierlich klingen, wie die Jets, habe ich mittlerweile wirklich ein Gefühl einer Sicherheit aufgebaut durch unsere Defense. Also dieses Linebacker-Duo, das ist für mich so outstanding, was die spielen, da hatte ich nie mit gerechnet. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo ich gespannt bin, wie weit das nach oben geht. Denn so fair muss man sein. Die Gegner, die wir bisher geschlagen haben, jetzt in den letzten Wochen in unserem Streak, die waren, spielen entweder unter ihren Erwartungen deutlich oder sind halt ein Team, was im nächsten Jahr irgendwie top picken wird, ne? Und jetzt kommt der Turnaround. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie es so wird. In den nächsten Wochen. Da können wir dann gleich mal drauf gucken. Aber Jets, Saints und auch Commanders in dieser Form sollten eigentlich nicht der Maßstab sein.
Ich habe jetzt aber gerade eben tatsächlich einen Mist erzählt. Ich habe was von Halbzeit erzählt. Dabei war gerade mal das erste Viertel zu Ende.
Ja, das stimmt. Also Big E hatte ja, glaube ich, schon, ich habe es dann im Nachgang gesehen, hatte ja schon Broncos-Vibes nach dem ersten.
Ja, es wäre auch möglich gewesen, aber dafür sind wir tatsächlich im Moment auch nicht explosiv genug.
Ja, genau.
Aber wir haben danach jedes Mal punten müssen. Wir hatten zuerst dreimal hintereinander einen 3-Play-Drive mit 5 und dann wieder ein 3-Play-Drive. Also 2 Three and Out, einmal 5-Play. Ich weiß nicht, was sich da verändert hat, aber wir haben den Rhythmus verloren. Die Jets haben immer noch keinen First Down gemacht gehabt. Der einzige Score war halt eben dieser Punt-Return und dann vor der Halbzeit halt eben kam halt die Verletzung von A-Chain nach einem Run. Leider hatten wir ja einen Screen-Pass mit Dulcich. Da hatten wir 25 Yard Gewinn. Das wurde dann wegen Offsetting Penalties wurde das wieder zurückgenommen. Und dann haben wir 43 Yard Field Goal mit auslaufender Uhr quasi zur Halbzeit geschickt. Meine ich? Also das war nicht auf Halbzeit. Was rede ich damit aus der Halbzeit? Nein. Wir haben danach kam nicht mehr groß und dann ging es in die Halbzeit. Und dann warst du live dabei.
Ja.
So. Aber beide Teams haben sich dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr mit Ruhm bekleckert. Und ein bisschen hat mich das an die Saints erinnert, dass wir plötzlich das Spielen, vor allen Dingen offensiv, eingestellt haben. Wir haben nur in der Beziehung Glück, in Anführungszeichen, dass die Jets halt gegen unsere Defense überhaupt nichts gebacken kriegen. Und tatsächlich nach einem fürchterlichen dritten Viertel von beiden Seiten schaffen es immer noch die Jets nach einem Fake-Punt in Field Goal Range zu kommen und Ollie Gordon dann schließlich tatsächlich als Short Goal Runner tatsächlich auch nochmal zu scoren. Was sagst du da?
Naja, also ich fand, in der zweiten Halbzeit waren es ja gar nicht mehr so viele Drives. Also es fängt ja an, wo wir Dritter und 5 sind, dann kommt die 10-Yard-Strafe, das können wir dann nicht konverten und müssen punten. Das passiert, aber ich meine, bei Dritter und 10, das war dann eine blöde Strafe, das war Dritter und 15 ja, glaube ich, sogar dann. Da passiert sowas mal, das ist jetzt kein Beinbruch, ich finde, man kann auch mal punten auf jeden Fall. Und der nächste Drive, den müssen wir auch wieder punten, weil wir bei 2. und 1 einen Fallstart von Patrick Paul kriegen. Dann trifft Tua Jalen Wright nicht in einem eigentlich treffbaren Pass des 2. und 6. Dann trifft Tua Washington nicht und dann punten wir bei 4. und 6. Das sind, finde ich, noch keine Beinbrüche. Du hast recht, Punt ist immer blöd aufeinander, aber das ist für mich auch mal okay. Wir hatten schon, so ehrlich müssen wir sein, in diesem Jahr Spiele, wo wir aus der zweiten Halbzeit, und das Saints-Spiel ist da ein sehr gutes Beispiel von dir, wo wir deutlich schlechter rausgekommen sind. Natürlich Level of Competition, die Jets waren irgendwie nicht so kompetitiv. Also, ne, ich weiß, man tankt nicht, wir tanken nicht, und die Jets tanken auch nicht, aber sie sind dann halt deutlich, deutlich doch schlechter und sind ein Team, was höchstwahrscheinlich Top 3 picken wird. Und das hat man dann halt auch gesehen. So ehrlich muss man sein.
Und ich möchte nochmal das Augenmerk auf die Defense legen. Danach haben die Jets, ich glaube, ihren fast schon besten Drive gehabt, 10 Plays.
Ja.
Aber bei 10 dieser Plays gab es insgesamt 3 Sacks.
Ja.
Matthew Judon ein, Sexila ein und die Fiato Milifonwu ein. Jeder einen Sack, Milifonwu beim 4. und 10. Das ist auch schon extrem beeindruckend Und dann natürlich am Ende dann noch die Interception von Ethan Bonner, die das ganze Spiel dann letztendlich auch irgendwo beendete. Bist du mit unseren Defense wieder sehr zufrieden, ja?
Ja, also das muss man so sagen. Ich meine, wir haben drei Turnover kreiert, ja, zwei Interceptions, ein Fumble, sechs waren es, glaube ich, am Ende sechs, wenn ich richtig mich erinnere, fünf oder sechs. Das ist einfach grundsolide bis gut. Also unsere Cornerbacks und unsere Secondary allgemein, bis auf Minka, der da das Ganze dirigiert, das ist von den Namen her und von der individuellen Klasse nicht gut, aber was da vorne an der Front passiert, das gleicht das aus. Und so sehr wir am Anfang auf Weaver rumgehackt haben, zu Recht, Ausrufezeichen, wird es jetzt besser. Aber jetzt kommen halt die Gegner, wo wir sehen müssen, ob das nachhaltig ist. Ja,
Ich
das ist das Spannende daran.
würde jetzt noch gerne über die positiven Dinge in dem Spiel oder von der
Ja.
Spielerseite reden. Tyrell Dodson habe ich schon erwähnt. Du hast ihn auch schon erwähnt. Mit dieser riesigen, riesigen Interception. Er ist halt nicht nur ein Spieler gegen den Run, der die Lücken schließt, sondern er ist auch in Coverage zu gebrauchen. Muss man ganz klar sagen. Ich selbst persönlich sehe Jalen White relativ weit vorne. Ich meine, er hat 24 Carries mit 107 Yards.
Ist für mich offensiv der Spieler des Spiels.
So.
Also, das ist für mich ganz klar sein bestes Karrierespiel.
Jetzt hat er natürlich das Problem, dass A-Chain ein herausragender Spieler ist, der vor ihm steht. Aber könntest du dir vorstellen, dass wir A-Chain traden? Ich habe es schon öfters gesagt,
Nee, ich
er wird einen
weiß.
großen Vertrag verlangen. Running Backs haben normalerweise nicht die Halbwertszeit. Ich würde ihm, so gern ich ihn mag, keinen großen Vertrag geben.
Ja.
Entschuldigung, wenn meine Stimme gerade ein bisschen kippt. Könntest du dir vorstellen, A-Chain zu traden und Jalen White zur Nummer 1 zu machen?
Nein. Ich könnte mir vorstellen, A-Chain zu traden, aber nicht Jalen Wright zu 1 zu machen.
Okay. Woran liegt's?
Naja, dafür hat Jalen Wright einfach zu wenig gezeigt, muss man ganz klar sagen. Also, wenn wir jetzt, wenn wir sagen, wir traden ein A-Chain, dann ist es ja nur aus Cap-Gründen und weil er nicht in unsere Timeline des Rebuilds anstehen würde. Also hat ja keine sportlichen Gründe. Dann müsste man mit diesem Pick für mich wieder jemanden Neues holen, der das irgendwie ersetzen kann. Persönlich glaube ich, aber man wird mit A-Chain verlängern, denke
Und du
ich.
glaubst also, dass Jalen White es ihn nicht ersetzen könnte?
Nee,
Er hat es halt jetzt nur in einem Spiel getan und
ja,
dauerhaft wird
genau.
das nicht können.
Das glaube ich nicht.
Okay. Ja, ist natürlich eine faire Meinung. Ich glaube, dass da viel über Scheme kommt und ich könnte mir vorstellen, dass Jalen White so den Durchbruch kriegt, dass er es hinkriegt. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja.
Wenn ich noch hervorheben möchte, ist halt, das war schon letztes Jahr und auch schon vorletztes Jahr so, neben Greg Dulcich, den du erwähnt hast, würde ich noch Zach Sealer nennen. Zweieinhalb Sacks oder drei Sacks, wenn man keine halben Sacks zählt. Drei Quarterback-Hits, ein Tackle for Loss, insgesamt vier Tackles. Der hatte bisher erst einen Sack in der Saison. Ja, ich glaube, er kommt wieder zu alter Stärke und das ist dementsprechend ja, vorwärts geht, oder?
Ja, also ich finde, wenn wir wirklich, wir bleiben mal bei den positiven Sachen, da können wir wirklich über die gesamte Defense sprechen. Ich finde, Chop Robinson hatte so einen kleinen Drip, der geht jetzt auch wieder steil bergauf. Jordan Brooks ist für mich der Spieler der Saison. Ein Willie Gay hatte gar nicht viele Snaps, ich glaube knapp an die 20, aber das, was er da gemacht hat, war auch gut. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Rashu Douglas, ein Cornerback, den wir spät geholt haben, der jetzt kein klassischer Corner ist, den man irgendwie auf einer Island gegen einen Puka Nakur stellt, aber das, was er macht, das ist wirklich, wirklich gut und erfüllt das und eigentlich sogar mehr für das, was er bezahlt wird. Also da haben wir viele, viele Spieler, die einen positiven Turnaround geschaffen haben. Auch Patrick Paul haben wir schon öfters mal gelobt, ist für mich Pass-Blocking-mäßig, kratzt er so langsam an die Top 15, ne? Das Run-Blocking nicht, aber im Pass-Blocking finde ich, ist das überragend, was der da macht. Und ich würde die These aufstellen, würde ein Savernier nicht neben Patrick Paul spielen, konstant, sondern immer nur neben einem Brunskill, der auch gar nicht so schlecht war in seinen paar Snaps, die er gespielt hat, dann würde es noch schlechter aussehen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Negative. Ich finde, Jonas Savernier, das ist also im Pass-Blocking, das ist einfach. es ist vom Regen in die Traufe. Also von boah, nee.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin halt Pre-Drive von ihm nicht besonders begeistert gewesen.
Ja, ich, das
aber, weiß ich genau. Aber die meisten Rookies haben in ihrem ersten Jahr Probleme. Das heißt nicht, dass da nicht noch was kommen kann.
Absolut, das heißt das. Und einen Second-Round-Pick jetzt in Anführungsstrichen Tonne zu kloppen, das wäre ja auch völliger Quatsch, das machen wir nicht. Trotzdem, so fair müssen wir sein. Ich hätte mir von einem Guard, den man in der zweiten Runde nimmt, mehr erwartet. Auch ein Robert Hunt war ein Zweitrunden-Pick, ein höherer, das ist auch klar, war im ersten Jahr jetzt nicht so, wie wir ihn dann haben gehen lassen mussten, aber er war schon deutlich, deutlich, deutlich besser. Wurde ja auch viel rumgeschoben am Anfang, aber Savigny ja schon die Schwachstelle in unserer Line. Da ist ein Cole Strange, der von den Patriots damals entlassen wurde als First-Round-Pick, der ist schon meiner Meinung nach besser als Right Guard. Der ist wirklich besser. Ist so ein kleiner Glücksgriff mittlerweile. Daniel Brunskill übrigens auch, finde ich, ist auch gar nicht so schlecht.
Was war denn deiner Meinung nach unsere Top-Free-Agent-Verpflichtung?
Oh, jetzt sind wir da schon. Tja. Dann ist es Rasheed Douglas, glaube ich.
Ja, mit Top meine ich Preseason. Wen hast du oder wen haben wir als unsere Top-Free-Agent-Verpflichtung gesehen vor der Saison?
Jaden Daniels.
Nochmal, habe ich den Namen gerade richtig verstanden oder wir haben aneinander vorbeigesprochen?
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie heißt denn unser jetzt verletzter Guard? Daniels. Doch, oder nicht?
Ach so, okay. Ja. Ja. Jaden Daniels ist nämlich ein Quarterback.
Ja. Wie heißt er mit Vornamen? Ich bin gerade.
Gut, ich hätte damals gedacht, zu dem Zeitpunkt, als Tyreek Hill noch an Bord war, Jalen Waddle, und ich habe gesagt, jetzt haben wir endlich nochmal eine Nummer 3, die was anderes mit reinbringt, nämlich mit Nick Westbrook-Ikhine.
Ja, war ich auch positiver, vielleicht nicht ganz so hoch, aber der Impact ist ja nicht da.
Ich habe was relativ Witziges gelesen. Gegen die Jets hatte Nick Westbrook-Ikhine mehr Tackles als Receptions.
Ich habe ihn, glaube ich, insgesamt
11 Receptions in diesem Jahr. Da kriegt man ja schon OBJ-Vibes.
Ja.
Oder wie hieß er? Der mit der Fingerverletzung. Will Fuller. Ja.
Ja, Will Fuller, genau.
Ich glaube, seine Saison ist zu Ende. Bevor wir jetzt mal, also nicht seine Saison, seine Zeit bei Miami. Aber bevor wir darüber sprechen, gibt es noch irgendwas, was du zu dem Spiel vor allen Dingen sagen möchtest?
Zu dem Spiel als solches, glaube ich, wenn wir es rund machen wollen, dann sprechen wir einfach drüber. Wir sehen jetzt von vielen Spielern, die doch einen Schritt nach vorne machen, positiv, diese Turnaround geschafft haben, gegen einen Gegner, der in manchen Phasen des Spiels nicht kompetitiv war, aber das soll nicht negativ sein, sondern man kann da doch in Anführungsstrichen stolz drauf sein, dass dieser Turnaround geschafft wurde und dass wir ein Spiel mal dominiert haben. Also das war kein Saints-Wackler drin, in Anführungsstrichen, das war nicht so ein krasser Drop-off in der zweiten Halbzeit zu sehen, wie wir es schon oft hatten. Wir hatten keinen Overtime-Win knapp, das war einfach mal ein deutlicher Sieg. Fast so wie gegen die Falcons. Gegen die Falcons fand ich es fast noch ein bisschen eindrucksvoller. Und das war mal Balsam auf eine Seele. Wobei es auch, man muss auch sagen, das war jetzt noch keine offensive Offenbarung, musste es aber auch nicht sein.
So, wir sind uns ja relativ einig, dass irgendeine Art von Umbruch kommen muss, in welcher Art auch immer. Und du hast es gerade eben so schön gesagt, man sieht halt die Entwicklung bei einigen Spielern. Wie sieht das denn aus? Wenn du jetzt sagen würdest, Top-Pick, den wir ausgeben, gehen wir wirklich mal jetzt erstmal nur vom Draft, auch wenn wir da noch nicht so drin sind, erstmal von unserer Strategie her, wo würdest du ihn verwenden, Offense oder Defense?
Best Player Available, wir haben auf genug Position Baustelle, wenn da der beste Corner für uns auf dem Board liegt, dann nehmen wir den, wenn da der beste Receiver auf dem Board liegt, dann nehmen wir den.
Welche Seite von uns findest du denn schwächer? Dann frage ich jetzt mal so.
Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, was da passiert noch mit Cuts, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, ein Tyreek Hill ist noch unter Vertrag. Der wird
nicht. Ja, aber es geht jetzt um Stand jetzt. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich
muss mich jetzt entscheiden. Dann brauchen wir einen Corner.
Corner. Du würdest also definitiv sagen, auf die Defensive-Seite des Balls gehen und auf den Corner.
wenn wir mit dem Kader von jetzt reingehen, was wir nicht tun, dann ja.
Kann ich dich schon mal beruhigen? Ich habe ja schon mal ein bisschen in den Draft reingeguckt. Die letzten Jahre war ich immer sehr spät dran. Diesmal fange ich früher an. Die Cornerklasse scheint dieses Jahr sehr gut zu sein. Mhm. Und auf welcher Position würdest du sagen, beziehungsweise, ja doch, fangen wir direkt an. Dann frage ich direkt nach Position. Siehst du gar keinen Handlungsbedarf?
Naja,
oder den wenigsten Handlungsbedarf?
Also den wenigsten Handlungsbedarf ist, wenn wir mit Dotson, Brooks und Willie Gay als Linebacker so in die Saison gehen, dann ist das erstmal für mich am beruhigendsten, muss ich sagen.
Das heißt, Interior Defense Line, würdest du was ändern?
Naja, da haben wir jetzt wieder das Problem so ein bisschen, dass wir gucken müssen, was wir mit Zach Sieler machen. Ne? Da kann man einiges an Cap sparen, wenn Zach Sieler so bleibt und Kenneth Grant weiter so spielt und wir da vielleicht noch einen tieferen Rookie holen können. Ich meine, der Biggers ist auch ganz okay. Das würde ich vielleicht erstmal nicht als Prio Nummer 1, 2, 3 sehen. Nee.
Hast du dich denn schon, oder gibt es denn, also wir haben ja Cap-Probleme, sagst du ja ganz klar.
Ja,
wir können
auf jeden Fall.
Nicht viel über Free Agency reden, zumindest nicht mit Top-Free Agents. Ja, es ist tatsächlich eine Strategiefrage. Du sagst immer Best Player Available, aber du weißt auch, dass das tatsächlich manchmal nicht immer so geht. Jetzt sagen wir erste Runde Cornerback. Du sagst, Linebacker brauchen wir am wenigsten tun. Dann überleg doch mal, auf welche Position würdest du sagen, okay, in den späteren Runden, ich spreche jetzt von Runde 4, 5, 6, 7 oder von 5, 6, 7, wo sagst du, da nehme ich Shots auf Spieler. Wo gehst du da ein Risiko ein? Weil das ist ja auch Boom or Bust.
Das ist auf jeden Fall Interior O-Line. Muss man gucken, ob man da in den tiefen Runden findet man oft mal auf Garten Diamant. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Genauso sehe ich das bei Safety, der zweite Safety-Spot. Safety ist hinten raus oft besser was zu finden. Safeties gehen tendenziell auch eher später und so ein Safety in den tiefen Runden, das ist oft möglicher oder wahrscheinlicher. Also das sind für mich Safety, Interior, O-Line auf jeden Fall. Und dann können wir noch halt gucken, wie es aussieht. Receiver Nummer 2, 3 würde ich auch auf jeden Fall tun. Ja, also das
heißt, Malik Washington ist für dich keine 2?
Nee, alleine nicht. Das reicht nicht.
Okay. Gibt es denn noch was du jetzt so sagen würdest zu unserer Zukunft? Vielleicht Richtung Draft, aber auch Richtung Free Agency, wo du sagst, ja gut, das muss ich jetzt noch irgendwo loswerden.
Nee, ich finde, wir sollten mal ganz kurz anreißen. Ich habe da meine Meinung heute in der Gruppe schon zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Adrian Franke hat in den Raum geworfen. Das hat natürlich auf Twitter/X eine Welle der Entzürnung in Dolphins-Kreisen hervorgerufen. Und er hat vorgeschlagen, wir traden Kyler Murray gegen Tua im Prinzip 1-1.
Das habe ich ja auch schon mal vorgeschlagen.
Ja.
Das weißt du ja. Ich bin tatsächlich nicht so begeistert davon. Nicht wegen, also zum einen bin ich kein Fan von klassischen Pocket-Passern.
Mhm.
Und das ist Tua und das ist Murray nicht. Murray hat, was dieses Pocket-Passing angeht, klare Schwierigkeiten. Ich fände es allerdings schon cool zu sehen, was ein Mike McDaniel mit einem Quarterback wie Kyler Murray noch anfangen kann. Dazu ist aber Kyler Murray schon lange nicht mehr in Form. Er hat lange nicht mehr das gezeigt, was er am Anfang seiner Karriere gezeigt hat. Er wirkt so ein bisschen washed, muss man auch ganz klar sagen. Er braucht, ähnlich wie Tua, ein System, das komplett auf seine Stärken abgestimmt ist. So, und jetzt tauschen wir 1-1. Das heißt, wir gewinnen nichts. Aber wir sind gar nicht in der Timeline irgendwo anzugreifen.
Ich finde, wir gewinnen nichts. Das können wir gar nicht so sagen. Wir haben die Möglichkeit, was zu gewinnen. Denn das ist einfach an dem Punkt, in dem ich bin. Das habe ich auch in die Gruppe heute geschrieben. Für mich heißt Stillstand und mit Tour einfach zu weitermachen. Wenn wir keine Alternative haben, ist für mich Stillstand. Und Stillstand in der NFL heißt Rückschritt. Und wenn man es hinkriegen würde, dass Cardinals und wir das Cap-mäßig so verwurschteln, dass das auf plus minus null rauskommt und beide Teams ein Interesse daran hätten, dann finde ich diesen Tausch durchaus erstmal charmant. Denn das, was du gesagt hast, Stand jetzt, ist Kyler Murray nicht mehr da, wo er mal war. So, sehe ich die Möglichkeit, dass Kyler Murray da wieder hinkommt, wo er mal war? Sehe ich. Man sieht, dass ein Tapetenwechsel, wir haben das gesehen von Tannehill, der zu den Titans gegangen ist. Gut, das war nicht so lang, aber es war kurz. Wir haben es an Darnold gesehen, wir haben es an Daniel Jones gesehen. Es gibt immer wieder diese Beispiele, wo ein Tapetenwechsel bei Quarterbacks doch was bringt. Und für mich haben wir mit Tua keine Upside mehr nach oben. Das Level ist erreicht, gerade da, wo wir capmäßig sind. Warum nicht mit einem Running Quarterback für einen Run Offensivkoordinator / Head Coach das mal probieren? Ich meine, der Vertrag, der dann hinten rauskommt, der ist ähnlich wie bei Tour, wenn man es so müdelt, dann ist es nach einem Jahr wieder vorbei mit Kyler Murray, aber man hat es probiert. Und ich finde, das Probieren finde ich besser, als einfach nur zu sagen, ach, unser Cap ist so hoch von Tour, wir müssen mit dem in die Saison gehen und danach reißen wir es ein, wenn es nicht geklappt hat. Also, wenn das möglich ist, und das ist ja nicht auch ein Hirngespinst, über die jetzt mal reden, dann finde ich, sollte man das probieren, weil dann hat man eine Chance, dass es besser wird. Und ich glaube, nur mit Tour wird es mit unseren Ressourcen im nächsten Jahr nicht besser.
Ja, aber da unterscheiden wir uns so ein bisschen. Ich sehe das auch so wie du, warum es nicht probiert. Also, ne, ich kann mir vorstellen, dass Mike McDaniel da was rausholt. Ich sehe zum Beispiel die Upside bei Murray nicht so hoch. Und da bin ich auch oft angeeckt, weil ich halt eben die Upside bei Murray auch nie so hoch gesehen habe. Wie zum Beispiel im Vergleich zu einem Tannehill, zu einem Jones, die ich tatsächlich für unterbewertet halte. Murray halte ich für überbewertet, tatsächlich. Und von daher glaube ich, dass wir uns qualitativ da auch nicht verbessern. Aber das ist halt eine Glaubenssache.
Und das machen wir in der Kirche.
Meine Vermutung ist, wenn wir einen Spieler wie Murray holen, ja, dass wir dann vielleicht sogar eine erfolgreiche Saison haben, aber wieder nur über das Scheme, so lange, bis es entschlüsselt ist. Und das führt uns genau dahin, dass wir dann Murray vielleicht einen weiteren Vertrag geben und 2 oder 3 Jahre später sagen müssen, wir haben einen Quarterback, mit dem wir nirgendwo hinkommen. Und die Sorge sehe ich da. Und nur für eine Saison, wenn von vornherein klar ist, das ist nur für eine Saison und auf keinen Fall länger, sage ich ja. Alles andere halte ich für einen Fehler.
Er hat ja noch einen langen Vertrag, den nimmt man ja mit.
So ist es ja, nicht. Das ist, wie gesagt, das sehe ich wirklich als problematisch an. Aber das ist halt meine persönliche Einschätzung von Murray.
Ja.
Wo ich mit dir auseinandergehe, weil du sagst, Murray hat halt die Upside und er war früher gut. Und ich sage, Murray hat die Upside nicht und war früher nicht so gut, wie er gemacht wurde.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde halt, wenn wir darüber sprechen, dass wir diesen Vertrag übernehmen und ihn dann im nächsten Jahr eventuell loswerden, dann ist der Vertrag theoretisch besser trade oder sogar cutbar als der von Tour. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Cardinals das machen. Also, ne, der Cap-Hit ist dann ähnlich, aber es ist für ein Team tradebar. So. Und ich würde es probieren und wenn es nicht so ist, Murray hat noch einen Vertrag bis 2028, also man muss ihn auch nicht direkt verlängern, wenn 2 Jahre gut läuft. Aber das ist Zukunftsmusik, da können wir uns Offseason mit drüber sprechen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt das Spiel rund. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz, das haben wir in den News noch mal vergessen, dass wir noch einen neuen Linebacker verpflichtet haben. Das müssen wir vergessen. Wir haben KC Osai von den Texans geholt, vom Practice Squad, weil wir ja einen Receiver, nämlich AJ Henning, durch Drug Policy letzte Woche verloren haben. Der hat den Platz jetzt ersetzt. Müssen wir mal gucken, ob das mehr als Practice Squad ist. Osai ist auf jeden Fall ein Name, der letztes Jahr mir mal aufgefallen ist durch ein relativ gutes Linebacker-Spiel neben Daniel Hunter und, wie heißt er mit dem schönen Namen, Henry Oto oder so, ne? Also Osai ist vielleicht jemand, den man da auf der Uhr haben kann. Und bevor wir dann wirklich zu den Steelers gehen, müssen wir, glaube ich, noch erwähnen, dass unser Spiel in 2 Wochen geflext wurde. Also nicht, wenn man jetzt nächste Woche die Planung macht für Sonntag, nicht erschrecken, wir spielen Sonntag 13 Uhr, beziehungsweise unserer Zeit 19 Uhr und haben nicht das Sunday Night Game.
Ist auch kein Wunder, in dem Spiel geht es um die goldene Ananas.
Genau.
Ja. So, Tilo, dann würde ich sagen, Dann holen wir mal unseren Gast dazu und reden mal über das Spiel, über das Top-Spiel der kommenden Woche. So, und diesmal haben wir den André zu Gast, als Experte für die Steelers. Seines Zeichens, ich warte hier immer noch drauf, dass wir irgendwann hier für die Steelers zum Beispiel einen Ravens-Fan oder sowas kriegen, aber du bist schon Steelers-Fan, oder?
Das ist korrekt. Wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin Steelers-Fan schon ein bisschen länger. Mich hat ein langjähriger Mann von der USC, Troy Polamalu, zu den Steelers gebracht. Seitdem bin ich da. Seit ein paar Jahren auch Teil der Steelers Nation Germany. Da sind wir kurz vor den 500 Mitgliedern jetzt, den aktiven. Und ja, seit dieser Saison bin ich festes Mitglied vom Steelcast. Ihr kennt normalerweise Sascha und Sascha. Da gibt's jetzt mich einfach dazu. Und dementsprechend bin ich heute hier bei euch gelandet. Und danke für die Einladung.
Ja, gerne. Denn ich bin zum Beispiel, was die Steelers angeht, nicht so fit. Ich weiß, ihr wart mal das Bayern München der NFL. Das ist aber schon lange her. Ich weiß, kenne natürlich so einige Spieler von euch. Aber so oft spielen wir ja gar nicht gegeneinander. Tilo, wie Steelers-fit bist du?
Ich bin mittelmäßig Steelers-fit. Ich habe ein, zwei Freunde, die Steelers-Fans sind. Ich habe
Und sowas nennst du Freunde?
Ja, du, ich finde, die Steelers sind für mich jetzt kein Team, was man irgendwie, du hast schon gesagt, keine Berührungspunkte. Also ich finde, Steelers sind durchaus sympathisch. Ich finde, die haben ein altes, charmantes Stadion. Ich bin ja ein Romantiker, der darauf steht, lieber in solchen Stadien zu spielen, als in den neuen Tempeln. Ich habe ein paar Steelers-Fans damals mal auch kennengelernt, als wir in LA waren. Da haben die Steelers ja irgendwie eine ganz große Kneipe relativ nah am Hollywood Boulevard eingenommen. Das war ganz nett. Und ansonsten muss ich sagen, ist die AFC North ja irgendwie doch schon eine der traditionsreichsten oder die traditionsreichste Division. Und deswegen finde ich, die Steelers sind da mit ihrer ganzen Geschichte, mit Mike Tomlin und den ganzen, was man so drumherum. Ich meine, wie viel, du korrigierst mich, André, glaube ich, vier Coaches sind es oder fünf in eurer Historie?
Drei.
Drei sogar, siehst du, genau, das ist eine beeindruckende Zahl und da gibt es dann für mich wenig wegzudiskutieren. Und wenn du mich jetzt fragen müsstest aus der AFC North, und das ist kein Geschleime, dann sind schon die Steelers das Team, was ich am meisten angucken würde. Liegt doch einfach daran, weil ich die Bengals und die Ravens so irgendwie nicht mag, das so ein Bauchgefühl, und die Browns sind spätestens nach der Deshaun Watson-Sache für mich gestorben. Punkt.
Sehe ich ähnlich. Aus anderen Gründen, aber kann ich ganz nachvollziehen.
Ja. Was kannst du denn? Warst du schon mal im Stadion? Kannst du uns was über das Stadion mal erzählen?
Ja, ich war 2023, also relativ frisch im Stadion, und ja, wir nennen es immer noch liebevoll Heinz Field, heißt ja seit auch ein paar Jahren jetzt Acrisure Stadium, weil es auch die Namensrechte neu vergeben hat. Ist seit 2001 eröffnet, also jetzt auch schon 24 Jahre alt. Das merkst du im Stadion natürlich auch an, wenn du es, wie Tilo gesagt hat, mit diesen ganzen neuen Tempeln vergleichst. Aber das macht auch diesen Charme aus. Je nachdem, wo du halt sitzt, hast du halt aus dem Stadion eine wunderschöne Sicht über die Skyline von Pittsburgh mit den ganzen Brücken im Hintergrund. Wenn das Wetter nicht gut ist, zieht darin natürlich wie Hechtsuppe, weil die eine Seite vom Stadion ist offen. Aber es ist ein für mich wunderschönes Stadion. Und wenn du diese ganzen gelben Terrible Towels in diesem Stadion vorm Spiel siehst, wenn Renegade läuft, das ist einfach ein Gefühl, da geht dir als Steelers-Fan tatsächlich das Herz auf, weil das so viele positiv bekloppte Menschen um dich rum sind, und diese ganze Stadt, das merkst du am Spieltag, blutet einfach Black and Gold.
Ja, sehr schön. Ich übergebe jetzt mal das Wort direkt an Tilo, weil Tilo hat bestimmt einige Fragen zu seinem zweites Lieblingsteam, drittes Lieblingsteam, ach, ich weiß nicht.
Nee, soweit sind wir nicht. Ich finde, Lieblingsteams, das darf man so nicht sagen. Es gibt für mich, in der NFL gibt es die Dolphins, und wenn man dann sagen würde, du musst ein zweites Team nennen, dann kann es nur ein NFC-Team sein, aber die Steelers sind ein Team, was man sich mal gerne anguckt und wo man jetzt nicht irgendwie, ne, also das ist so, es darf nur ein Team geben. Und zweites Lieblingsteam, finde ich, das können wir nicht machen. Wir sind ja nicht solche Leute, die ein Chiefs und ein Patriots-Trikot im Schrank haben und dann immer wechseln. Das machen wir nicht. Aber ich übernehme gerne, und ich würde gerne so ein bisschen allgemein anfangen. Denn auch die Steelers haben am Anfang des Jahres bei mir schon deutlich Sympathien leider verloren, weil ihr Aaron Rodgers geholt habt. Und das ist für mich einfach eine sehr zweifelhafte Persönlichkeit mit seinem ganzen Drumherum, mit den Corona-Sachen und seinem Darkness Retreat und so weiter und so fort. Und für mich sind Spieler immer ganzheitlich zu sehen und irgendwie auch Vorbild. Und mich würde einfach interessieren, wie habt ihr das als Steelers Gemeinde so aufgenommen? Also hat man das Gefühl, Aaron Rodgers ist euer Quarterback, der ist angekommen und das ist einfach ohne Kritik, steht man da jetzt hinter, oder gibt es auch in Pittsburgh einfach so, naja, ich würde sagen, so eine kleine skeptische Haltung ihm gegenüber, weil das Ganze, muss man ja auch sagen, da kannst du mich korrigieren, ist ja ein Projekt auf maximal noch das nächste Jahr. Oder ist es, könnt ihr euch vorstellen, dass er irgendwann genauso lange spielt wie Philip Rivers?
Ich hoffe nicht. fangen wir am Anfang deiner Frage und deiner Aussage an. Die Steelers haben Sympathien verloren. Bei uns im Fanclub auch definitiv, bei vielen Leuten, weil Aaron Rodgers einfach genau diese streitbare Persönlichkeit ist, wie du es genannt hast. Man muss aber gucken, dadurch, dass die Steelers es einfach verpasst haben, als Big Ben sich 2019 am Ellbogen so schwer verletzt hat, frühzeitig dann im 2020er Draft oder danach Ersatz zu besorgen, haben die Steelers sich so ein bisschen in die Quarterback-Midi-Core-Haft irgendwo gegeben. Man hat das Projekt Kenny Pickett versucht, was gescheitert ist, weil es einfach zum Scheitern verurteilt war. Der Junge ist zu früh gedraftet worden, etc. pp. Dann kam letztes Jahr Russell Wilson, Justin Fields, die auch nicht die Lösung waren. Dieses Jahr Aaron Rodgers. Also man hangelt sich gerade so von Bridge Quarterback zu Bridge Quarterback zu Bridge Quarterback weiter. Ich bin auch davon überzeugt, dass Aaron Rodgers nächstes Jahr noch unser Quarterback sein wird, dass die Steelers im Draft 2026 in Pittsburgh keinen Quarterback draften werden, einfach weil die Klasse es nicht hergibt von dem Talent, was ich bis jetzt weiß, gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz, auch aufgrund der Leistung innerhalb der Saison, Aaron Rodgers wird weiterhin sehr, sehr kritisch von vielen Leuten gesehen. Viele Leute sagen, das ist der beste Quarterback, den wir bekommen konnten in dieser ganzen Konstellation. Man hat aber schon gemerkt, er hat vor 2 Wochen, als es dann am Stück nicht lief und seine Person auch etwas harscher kritisiert worden ist, hat er leicht angefangen, seine Mitspieler unter den Bus zu werfen. Was man eigentlich von ihm erwartet hat, schon früher. Aber das ist dann auch wieder von mir aus gesehen der Mike Tomlin-Effekt, der Spieler in Check halten kann. Guckt man sich zum Beispiel Antonio Brown an, wie lange das geklappt hat oder ähnliches, dass das funktioniert hat. Und jetzt ist nach letzter Woche der Erfolg wieder da, es ist alles wieder gut. Aber man hat alles schon gemerkt, bei Aaron Rodgers, der kann auch anders. Und bis jetzt hat da Mike Tomlin, der ein Players-Coach ist vor dem Herrn, einen sehr guten Job gemacht. Aber wirklich glücklich ist mit der Ehe Steelers Aaron Rodgers bei uns, glaube ich, niemand.
Wenn wir bei der Person Mike Tomlin mal sind, also dieser Streak, du korrigierst mich gleich wieder, es sind knapp 20 Jahre, nein, ne?
Wie lange? Er ist in seiner 19. Saison.
Genau, knapp 20 Jahre, immer nur Winning Seasons gehabt und ich habe jetzt in der letzten Woche, also vor der letzten Woche, das erste Mal wirklich in meiner Bubble mitbekommen, dass da in Pittsburgh Unzufriedenheit herrscht mit der Position Mike Tomlin. Ist das falsch? Oder?
Falsch ist es nicht. Also die Unzufriedenheit gibt es schon von einigen Leuten schon länger, weil Mike Tomlin auch seit 8 Jahren kein Playoff-Spiel mehr gewonnen hat. Das letzte war, glaube ich, sogar ich weiß nicht, ob es gegen euch oder gegen die Jets war. Gegen eines von euch beiden war es, glaube ich.
Gegen die Jets kann nicht sein. Die sind ja schon über 20 Jahre nicht in den Playoffs.
Ja, dann war es, glaube ich, gegen euch. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Und das wird halt ihm von vielen angekreidet, auch weil du halt mit diesem ganzen Killer-Bees, Bell, Big Ben, Brown, Boswell keinen Titel gewonnen hast oder nicht weitergekommen bist. Aber jetzt letzte Woche beim Spiel gegen die Bills gab es das erste Mal von den Fans im Acrisure Stadium Fire Tomlin-Rufe. Die gab es vorher in 18 Jahren nicht. Und es war das erste Mal, dass sich gefühlt ein Großteil der Fans gegen Mike Tomlin gestellt hat. Und das ist also an einem Punkt angelangt, wo die Fans einfach auch nicht mehr wollen, dass 9-8 jedes Jahr reicht und du dann in dich irgendwie in die Playoffs sneakst und dann one and done bist. Man will einfach mehr.
Mhm. Also genau, da wäre ich jetzt direkt dran gekommen. Das heißt, man ist es so ein bisschen in Pittsburgh light und man will eigentlich lieber mal wieder, das ist ja die berühmte Henne-oder-Ei-Diskussion, mal lieber ein Super Bowl-Run und dafür dann auch vielleicht 2, 3, 4 Jahre keine Playoffs als dieses konstante, wir sind um die 500 rum und one and done. Würdest du das unterschreiben oder hast du eine privat andere Meinung?
Sagen wir mal so, das ist das, was die Leute natürlich haben wollen, weil Lombardi Trophy hält sich in den Gedanken der Leute länger, als jedes Jahr irgendwie in die Playoffs mitzuspielen. Mhm. Wir haben es letztens auch bei uns heiß diskutiert. Ich bin lieber jemand, ich spiele immer kompetitiv mit einem Shot es zu haben, statt ein Jahr Juche zu machen und dann 10 Jahre reinzukacken. Mhm. Weil ich habe keine Lust, die Cleveland Browns zu sein.
Aber die hatten noch nie Juche, oder?
Ja, die sind jedes Jahr Preseason-Champion und sind jedes Jahr das beste Team auf dem Papier. Aber man sieht einfach raus, mit multiplen Nummer-1-Picks nacheinander kommst du auch nicht weiter, wenn die Franchise einfach näher ist.
Finde ich spannend, dass du das aus eurer Bubble so siehst. Für uns sind es in der Preseason immer die Jets.
Also die Jets sind ja vergleichbar.
Genau, die Jets sind immer everybody's darling und haben immer die beste Preseason. Dieses Jahr klappt es und klappt sowieso wieder nicht. Aber ja, es ist schön, dass es in jeder Division irgendwie so dieses Team gibt. Wenn wir dann jetzt mal so langsam den Turnaround schaffen, die Saison läuft wieder darauf hinaus, so wie es aussieht, ne? Ich würde sagen, es wird wieder irgendwas um die 500 werden, oder sagst du, das wird's wahrscheinlich, ne?
Wir sind auf dem besten Weg, wieder 9-8 zu gehen.
Genau. Wie ist dann die mittelfristige Perspektive? Nicht langfristig, was würdest du aus eurer Sicht, aus eurer Podcast-Sicht, das würdest du den Steelers für eine Perspektive zuschreiben, wenn du es machen könntest? Ist es, gehen wir weiter mit Mike Tomlin, ist der Cut, kommt er nicht? Oder liegt das wirklich daran, was in den Playoffs passiert?
Ich an meiner Stelle bin unter Umständen bereit, von Mike Tomlin abzulassen. Mhm. Einfach, weil das Thema ist irgendwo vielleicht auch durch, weil du bist jetzt 20 Jahre da und Mike Tomlin ist halt jemand, der umgibt sich gerne mit Ja-Sagern und Leuten, die unabdingbar seiner Meinung folgen. Die haben zwar Koordinatoren, aber am Ende des Tages, wenn du mich fragst, macht den Job immer noch irgendwo Mike Tomlin. Mhm. Und solange sich Mike Tomlin nicht in der Lage ist oder sich darauf einlässt, sich zu ändern und einen kompetenten Defensive Coordinator mit eigener Meinung einstellt, wie zum Beispiel einen Brian Flores, den wir vor 2 Jahren im Staff hatten, der jetzt bei den Vikings ist.
Der war Linebacker-Coach, glaube ich, nur, ne?
Er war Senior Defensive Coordinator Assistant und für die Linebacker verantwortlich, aber man hat gesehen, das war einfach die beste Defensive, die wir in den letzten Jahren hatten. Einfach weil Flores da einen anderen Drive reingebracht hat, aber der hatte halt eine eigene Meinung zum Spiel, die Tomlin nicht gepasst hat. Deswegen ist Terry Austin die Handpuppe von Mike Tomlin, unser Defensive Coordinator. Mhm. Und wenn Mike Tomlin die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt von Art Rooney, unserem Owner, oder Omar Khan, unserem General Manager, sich da Leute zu holen, die auch selber entscheiden können und er wirklich der Players-Coach ist, sich um die Spieler kümmert, dann kann er gerne bleiben. Ändert er sich aber nicht, und davon bin ich überzeugt, dass Mike Tomlin das einfach nicht kann oder möchte, dann würde ich sogar sagen, muss er gehen, weil dann bleibst du über die nächsten Jahre einfach genau wieder in dieser Schiene. Du hangelst dich irgendwie mit einem guten Saisonstart, schlechte Mitte, Sprint zum Schluss, wieder zum nächsten 9-8 oder dann, wenn wir die nächsten 18 Spiele haben, zum 9-9 und hey, Hauptsache we never had a losing season. Und das kann nicht mehr das Ziel sein für die Pittsburgh Steelers.
Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Bevor ich an Micho übergeben würde, ich mache nochmal so eine kleine Frage, die nicht direkt auf das Spiel Impact hat, aber irgendwo auch doch schon. Wir waren ja vor der Saison in einem Trade verwickelt. Jonnu Smith und jetzt Safety, Jalen Ramsey, wenn ich richtig informiert bin, gegen Minka, unseren Safety. Wie ist dieser Trade aus eurer Sicht gealtert?
Ich sag mal, die beiden Defensive Backs tun sich, seitdem Jalen Ramsey Safety spielt, nicht viel, weil Jalen Ramsey für uns auf Safety einen besseren Job macht als auf Cornerback, weil wir einfach in der AFC North schnelle Receiver haben, Und Jalen Ramsey ist zwar immer noch ein guter Cornerback, aber nicht mehr der Lock-up-Cornerback, der er mal vor 4, 5 Jahren war. Und das hat man dann bei Pittsburgh gesehen, aufgrund von Personalengpässen, und hat Ramsey nach hinten geschoben. Und seitdem er hinten drinne spielt, ist er wirklich einer der wertvollsten Spieler unserer Defense, weil er extrem viel abräumt, extrem viel koordiniert. Und deswegen würde ich einfach sagen, was ich auch von Minka mitbekomme, heben die beiden sich, was auch irgendwo zu erwarten war, etwas auf. Mhm. Und Janu Smith, ja, den haben wir halt mitgenommen, weil er irgendwie, ja, Fotos, belastende Fotos von Arthur Smith irgendwie hat, und Arthur Smith ihn deswegen immer wieder verpflichtet. Ich hätte ihn nicht gebraucht, vor allem, weil wir meiner Meinung nach einen besseren Tight End schon hatten, der auch gutes Geld bekommt in Pat Freiermuth. Und das Problem an der ganzen Sache ist, weil Smith immer Janu Smith mit ins Spiel einbeziehen möchte, fällt Pat Freiermuth bei uns hinten ein bisschen runter. Und wir zahlen jetzt 2 Tight Ends, ich glaube Top 15 Money, wo wir aber nur einen von einsetzen. Und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich hätte Janu Smith in diesem Trade nicht gebraucht. Und er hat jetzt auch nicht den großen Impact gehabt. Also, wenn du es so sehen willst, ist das der Ausschlag, der den Trade etwas in Richtung Sieger Dolphins ausschlagen lässt.
Ja, weil es dann natürlich noch ein Pick gegangen ist, ne?
Zu natürlich.
Ja, okay. Alles klar. Danke für diesen ausführlichen kleinen Vor-Round-Up, bevor wir ins Spiel einsteigen. Micho, du bist dran.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch eine Frage, bevor wir ins Spiel einsteigen. Und die betrifft halt eben eure Saison jetzt. Du sagst 9-8, ihr seid auf dem Weg, 9-8 zu gehen, wie auch immer, ihr kommt in die Playoffs. Oder ich denke mal, das ist euer erklärtes Ziel jetzt zumindest. Was muss passieren, damit du aus der Saison rausgehst und sagst, ja, mit der Saison bin ich jetzt zufrieden?
Wir gewinnen ein Playoffs-Spiel. Das ist schon mal das unabdingbare Nummer 1. Und wenn wir aus den Playoffs ausscheiden, egal auf wen wir denn treffen, sei es die Bills, sei es, ich will nicht sagen, dass die Broncos ein gutes Team sind, aber vom Ranking her, sei es die Broncos oder das Rückspiel für uns gegen die Patriots, wenn wir dann ausscheiden sollten in der nächsten Runde, dass wir dann nicht wie in den letzten Jahren die Lachnummer in den Playoffs sind. Weil letztes Jahr haben die Ravens uns vorgeführt wie eine College-Mannschaft. Davor das Jahr haben wir uns auch eher noch halbwegs aus der Affäre im Schneespiel in Buffalo gezogen. Das war aber auch eher wettergeschuldet. Aber man wusste halt ganz genau, wenn man gegen die Steelers spielt in den Playoffs, das ist ein Freilos. Und ich möchte einfach sehen, A, wir gewinnen ein Spiel, und B, wenn wir ausscheiden, der Gegner muss 60 Minuten oder mit Overtime alles geben und kann nicht schon nach 30 Minuten die Backups auf den Platz bringen.
Wie sieht denn eure Timeline, ich meine, jede Franchise will den Super Bowl gewinnen, wie sieht denn da eure Timeline aus? Wann hältst du es für realistisch, dass die Steelers sagen können, ja, wir sind Super Bowl-Contender, nicht nur Playoff-Contender?
Das Problem ist, wir haben aktuell keine Timeline. Weil wir haben die teuerste Defense der Liga, aber auch mit die älteste Defense der Liga. Wir haben jetzt in den letzten Jahren viel in die Offensive Line investiert. Da haben wir jetzt 4 Spieler im Rookie-Contract spielen. Haben auch viele junge Spieler in der Offensive spielen. Und das Problem in der ganzen Sache ist, die Spieler in der Defensive, die du für so einen Run brauchst, sind entweder über ihren Zenit hinaus oder sind halt kurz, wie zum Beispiel ein Cam Hayward, eigentlich schon im Retirement. Und der Run, das Fenster, offensichtlich wäre eigentlich letzten 1 bis 2 Jahre gewesen. Da hat dir aber das Baustein Quarterback gefehlt. Das ist das Problem. Die Steelers sind die Pittsburgh Steelers. Sie waren nicht gewillt, einen harten Cut zu machen, einen harten Rebuild zu machen und wollten das irgendwie alles reinwursteln. Und deswegen sind die Steelers in den nächsten Jahren so, wenn ein Leicester City Überraschungsplay Super Bowl Sieger und keiner, den du kommen siehst.
Ja, das heißt, du sagst schon wegen Super Bowl wahrscheinlich erst dann, wenn ihr einen kompletten Rebuild gemacht habt.
Korrekt. Mit diesem soften Rebuild, den wir gerade machen, wird das ein sehr langer Weg. Du bleibst immer kompetitiv, aber du bist nicht da, wo du sagst, dieses Jahr ist es.
Wenn ihr einen harten Rebuild machen würdet, gehen wir davon wirklich mal aus. Also ihr entlasst auch Tomlin, was weiß ich. Ihr entlasst einige alte Spieler. Wie sieht denn da euer Grundgerüst aus, was du dann auf 3 Jahre hinaus mitschleppen würdest? Sowohl in der Defense als auch in der Offense, und sagen würdest, um die würdest du aufbauen. Gehört ein Metcalf zum Beispiel dazu?
Nee, den würde ich loswerden zum Beispiel.
Oder Ramsey gehört mit Sicherheit nicht mehr dazu. Kannst du uns da so ein paar Namen nennen?
Du hast genug Spieler im Kader. Du hast in der Defensive, hast du Nick Herbig. Du hast einen Alex Highsmith. Du hast einen Joey Porter Jr.
Ganz
du hast
ehrlich, einen Peyton Wilson. Sag mir noch was. Sag am besten immer mal die Position.
Achso, okay, gar kein Problem.
Du hast mit den Namen alleine so nichts anfangen.
Okay, gar kein Problem. Du hast Nick Herbig und Alex Highsmith, das sind unsere beiden Edge-Rusher. Highsmith hat schon seinen zweiten Vertrag bekommen. Herbig ist noch im Rookie-Vertrag. Und wenn der auf Platz ist, ist der besser als TJ und Highsmith, aber auch einfach, weil er anders genommen wird von den Gegnern. Da hast du Peyton Wilson, der ist unser Inside-Linebacker, den haben wir letztes Jahr gedraftet in der vierten Runde. Ist Special-Teams-Captain, Green Dot bei uns in der Defense. Joey Porter Jr., Cornerback. Du hast Deshaun Elliott auf Safety. Du hast Keanu Benton in der Defensive Line, du hast Derek Harmon, unser dieses Jahr First-Round-Pick. Also du hast immer noch gute Leute in der Defense. In der Offensive hast du halt jemanden wie unsere komplette Offensive Line mit Left-Tackle Broderick Jones, Center Zach Frazier, Right-Guard Mason McCormick und Right-Tackle Troy Fortano. Die sind alle noch im Rookie-Kontrakt, machen jedes Jahr einen Schritt nach vorne, sind aktuell so für mich so eine Top-15-O-Line, können eigentlich nur besser werden, wenn wir einen vernünftigen Offensive-Line-Coach haben. Dann hast du auf Running Back Jalen Warren. Problem ist, Receiver, da müssten wir massiv nachrüsten, weil da hast du DK Metcalf and a bunch of guys. Daher die Frage, schläfst du Metcalf vielleicht mit oder baust du da komplett neu auf? Und wir brauchen halt einen vernünftigen Quarterback, weil du hast Aaron Rodgers, du hast Mason Rudolph und dann hast du dieses Jahr Will Howard gedraftet. Ob der es in der NFL zeigen kann, sind viele von überzeugt, würde die Chance bekommen? Glaube ich nicht. Du hast Potenzial da, aber du musst auch dann gewillt sein, halt wirklich mal Leute wegzuschicken, was ich sie das in den vergangenen halt Jahren halt leider Gottes nicht gemacht haben. Sie haben sie halt mitgeschleppt, bis die Verträge ausgelaufen sind.
Okay, das hört sich für mich aber so ein bisschen an, als dass eure Sahneseite, und ich meine, so ist es ja auch zu erwarten, tatsächlich die Defense ist.
Ja, seit Jahren. Das ist die Steelers-Mentalität.
Defensiv habe ich das auch richtig verstanden, dass du vor allen Dingen eure Front 7 bzw. euren Pass Rush sehr, sehr weit vorne siehst?
Ja, das ist auch schon immer Steelers Mentalität gewesen. Vorne Druck, hinten fällt dann schon was runter. Und das ist auch aktuell so, wenn wir hoch investieren, dann eher in Linebacker, Edge Rusher und Defensive Lineman.
Ja, trotz allem sind diese Lines ja meistens nicht perfekt und haben immer irgendeine Schwäche. Wie sieht es denn da mit Speed aus? Wie gut kann man eure D-Line und eure Front 7 mit Speed aus dem Spiel nehmen?
Ja, ist aber so. Interior sind wir natürlich schnell, klar, da sind in der Regel die schweren Jungs unterwegs, da geht's. Und man muss sagen, TJ Watt hat dieses Jahr auch einen Schritt verloren. Die Seite, er ist immer noch einer der besseren Edge-Run-Verteidiger der Liga, aber wenn du den richtigen Winkel erwischst, haben wir dies ja schon ein paar Mal gesehen, kriegst du ihn auch geschlagen. Und wenn dann dahinter jemand steht wie Patrick Queen, der auch nicht der schnellste ist auf Linebacker, hast du da schon einen Winkel, den du nehmen kannst, wo dann von euch Devin Achane natürlich sehr gut durchlaufen kann. Deswegen muss es da sein, den Edge gar nicht erst aufgehen zu lassen beim Laufspiel.
Okay, da haben wir jetzt tatsächlich direkt schon, und wir sollten allmählich drüber reden, kurz vor unserer Aufnahme kam die Meldung, TJ Watt liegt im Krankenhaus, er hat wohl irgendwas an der Lunge und sein Einsatz am Montag ist komplett fraglich. Ich habe das nur mit einem Auge mitbekommen. Weißt du irgendwas Genaueres, André?
Nur gerade eben die Pressemitteilung von den Steelers gelesen, dass er wohl heute über Unwohlsein im Lungenbereich sich beklagt hat in der Facility. Und nachdem die Ärzte ihn durchgecheckt haben, ist er sofort ins Krankenhaus gefahren worden. Was er jetzt genau hat, werden wir eh nie erfahren, weil wenn du Mike Tomlin fragst, der erzählt dir was von einer roten Farbhütte, die er rot anmalen möchte, statt dir eine offensichtliche Antwort zu geben. Aber ich gehe da mal von jetzt nicht aus, wenn er irgendwas in der Lunge hat, dass er am Montag beziehungsweise am Dienstag deutscher Zeit auf dem Platz stehen wird. Und dann werden er mit Highsmith und Herbig auf Edge spielen müssen. Oder werden.
Der, stört das eure Rotation? Also klar, ein Spieler wie TJ Watt, wenn der nicht spielt, ist es schwerer zu machen. Aber wie sehr macht das eure D-Line gerade für das Thema Speed anfälliger? Du hast gesagt, er ist nicht der Schnellste, aber er macht ja doch Druck. Und er ist eine Turnover-Maschine.
Genau, DJ ist und bleibt eine Turnover-Maschine, aber ich sehe es mit einem Weinen und einem Lachen im Auge tatsächlich, weil TJ Watt hat seine Fähigkeiten, die unter Beweis stellt, warum er auch dieses Geld bekommt, was er bekommt. Aber wenn wir dann Nick Herbig spielen lassen werden, sehe ich es gar nicht so tragisch, weil Nick Herbig ist noch mal schneller als TJ Watt, hat die ähnliche Schulbildung, also auch Wisconsin Badgers durchgemacht wie TJ Watt und hängt seitdem er bei den Steelers ist TJ Watt am Rockzipfel. Also er macht praktisch alles das, was TJ Watt macht, noch auf einem geringeren Level und ist er nochmal 5 bis 6 Jahre jünger. Deswegen mache ich mir da eher weniger Sorgen generell für den erstmaligen Impact. Im Dauer des Spiels, wenn du natürlich in die Rotation kommst, kann es natürlich dann größere Lücken geben, weil Herbig ist jemand, der sonst von der Bank kommt und wenige Snaps spielt. Wenn er natürlich die ganze Last des Spiels tragen muss, weiß man natürlich nicht, wie er dann performen wird.
Thilo, das hört sich für mich so ein bisschen an, als dass du die D-Line mit unseren schnellen Running Backs und A-Chain haben wir jetzt schon erwähnt, aber auch Jalen Wright erstmal tatsächlich mürbe laufen musst. Wie würdest du dagegen vorgehen?
Ich glaube, das ist jetzt aus vielerlei Hinsicht das erste, in Anführungsstrichen, richtig spannende Spiel, denn wir sehen nach meinem Empfinden zwei Teams, die jetzt gegeneinander spielen, die auf Augenhöhe sich bewegen. Und um deine Frage zu beantworten, wie würde ich spielen? Für mich gibt es nach den letzten Auftritten, die wir haben, gibt es nur den einen Plan. Und das heißt, wir versuchen, dass A-Chain, der fit ist, den versuchen wir nicht nur in das Laufspiel einzubinden, sondern versuchen, in das Passspiel einzubinden. Wir brauchen Ball Security, wir müssen das Turnover-Battle gewinnen. Wir dürfen keine Turnover selbst produzieren und müssen dann darauf hoffen, dass Dotson und Brooks in erster Linie selbst die Turnover-Margin für uns gewinnen. Und dann lange Drives kreieren. Wir haben da gegen die Jets gerade schon mal gesprochen. Also viele Punts dürfen wir uns, glaube ich, nicht erlauben. Und dann muss man, wenn wir defensiv sind, darauf hoffen tatsächlich, dass DK Metcalf, dass wir das mit einer Double Coverage vielleicht hinkriegen. Aber um offensiv zu bleiben, wir haben in den letzten Wochen gesehen, was wir läuferisch können. Also wir haben in fast jedem Spiel die weit über die 200 Rushing Yards bald geknackt. Und das ist der Key. Also da werden wir jetzt das Rad nicht neu erfinden. Wir haben irgendwie eine Identität uns geschaffen, offensiv, die laufen, laufen, laufen heißt. Kurze Pässe. Und genau das muss gegen die Steelers auch passieren. Und wenn er jetzt wirklich an TJ Watt nicht auf Outside Linebacker spielen sollte, dann springt uns das natürlich oder spielt uns natürlich völlig in die Karten. Also da kann man nicht drum herum reden. Das ist für ein A-Chain, der dann da die Edge nehmen kann, aus unserer Sicht erstmal positiv, auch wenn eine Verletzung nie positiv ist. Also ich glaube, einen wirklich kreativen Gameplan können wir da nicht erwarten, weil wir einfach in den letzten Wochen gezeigt haben, dass es so funktioniert. Und das macht man NFL gerne, solange etwas funktioniert im Game und auch über Spiele hinaus, das wird man so lange reiten. Und die Steelers müssen zeigen, dass sie das verteidigen können. Wenn sie das können, dann kommt nämlich der spannende Punkt. Dann dreht sich das Ganze um und dann müssen wir schauen, was kann Mike McDaniel offensiv gemeinsam mit Tua durch die Luft gegen aber diese Verteidigung.
Ich würde dich da gerne unterbrechen.
Ja, unterbrech mich.
Ja, weil ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, gerade was das Laufspiel angeht, weil Mike McDaniel doch gezeigt hat, dass er schon auf verschiedenen Leveln mit Speed attackieren kann. Und das wäre jetzt eben die zweite Frage, die ich an der Stelle nämlich dem André stellen würde. Wir haben ja nun auch, offensiv sind wir bekannt für Speed. Wir haben halt mit Jalen Waddle und Malik Washington zwei schnelle Receiver. Tua hat einen sehr schnellen Release, mit dem er den Pass Rush auch gerne mal aus dem Weg gehen kann. Wir sind also bereit für Yards after Catch. Und haben aber jetzt auch mit Greg Dulcich, über den haben wir vorhin schon geredet, und Darren Waller zwei Big Targets. Ich will nicht sagen, also Darren Waller ist Big Slot, aber Dulcich ist ein Tight End durch und durch und auch ein großes Target, die durchaus im Receiving-Spiel auch engere Spiele gewinnen können. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Level. Wir haben die Gefahr, hinten tief zu gehen. Wir haben tatsächlich, dass wir auch mit den Receivern mit End-Around und sowas den Speed bringen können. Wir können Midfield attackieren. Tua ist jetzt nicht derjenige, der weiß Gott, wie tief wirft, aber selbst im Kurzpassspiel durchaus mit den Receivern auch mit den Tight Ends im Getümmel Pässe fangen kann. Wie geht ihr dagegen vor, André?
Das ist immer eine sehr gute Frage. Tight Ends können wir seit Jahren nicht verteidigen. Da freuen sich die Ravens und die Bengals immer jedes Jahr drüber. Oder auch die Browns, weil die alle auch gute Tight Ends haben. Das ist immer so eine Schwachstelle von uns. Also könnt ihr euch schon mal auf ein gutes Spiel von Dulcich und Waller freuen. Und Speed bei den Receivern können wir im ersten Level erstmal mitgehen. Weil du hast einen Joey Porter, der ist extrem schnell, der ist ein extrem guter Man-Corner. Bekommt leider Gottes, weil er sich einfach den Ruf erarbeitet hat, öfter mal eine DPI gepfiffen, die auch mal keine ist. Aber wenn du halt diesen Ruf hast, kriegst du die 50-50-Calls halt schon mal gegen dich. Ist nun mal so. Und auf der anderen Seite spielt dieses Jahr ein James Pierre, der vor 6 Jahren undrafted in die Liga gekommen ist, die Saison seines Lebens und ist auch schnell. Hat letzte Woche 60 Yards das Feld gecovert, weil der Running Back auf der linken Seite durchgebrochen ist und hat ihn vor der Endzone noch gestoppt. Der hat auch diesen Speed. Also grundsätzlich können wir ihnen mitgehen. Problem an der ganzen Sache ist, unsere Defense hat in diesem Jahr schon 3 Spiele mehr snap-technisch gespielt als unsere Offense, weil unsere Offense einfach nicht klickt oder zu selten klickt. Und das ist dann wieder das Game of Attrition praktisch, das Verschleißspiel. Desto länger das Spiel dauert, desto anfälliger wird unsere Defense genau für diese Plays.
Das heißt, für mich hört sich das vom Gameplan her so an, im Prinzip die Defense müde spielen, viele, viele Läufe, wahrscheinlich auch über die Receiver, über die Edge, also Endarounds und sowas, um damit zu versuchen, von wegen das Feld in die Breite zu ziehen, die Front 7 dazu zu zwingen, viel Energie da rein zu investieren, vielleicht mit einem Receiver gezielt tief attackieren, aber größtenteils die Mitte des Feldes, nein, die Außenseiten des Feldes, aber auch in der mittleren Distanz, also ich sag jetzt mal 5-6 Yards, über die Tight Ends anzugreifen und teilweise mit den Receivern. Das hört sich so für mich nach dem Gameplan an. Ja. Hört sich das für dich realistisch an, André? Oder sagst du, nee, das geht gegen uns schief?
Nö, das ist etwas genauso, wie es gegen uns funktionieren kann. Wenn man zum Beispiel die letzten 3 Spiele von uns zugrunde legt, haben wir gegen die 3 besten oder mit 3 besten Rushing-Offensen der Liga gespielt. Die Bears haben bei 99 Yards gehalten und die Bills und die Ravens haben uns mit 249 und 217 Yards die Bude eingelaufen. Die einen haben uns durch die Luft geschlagen, die anderen haben wir am Boden geschlagen. Also eins von beiden funktioniert bei uns immer nicht. Das ist das Problem in der ganzen Sache. Und das muss man einfach rausfinden, was nicht funktioniert. Es ist jetzt sehr negativ gesprochen, aber man ist einfach irgendwo satt als Steelers-Fan, weil es immer einfach ist, uns zu schlagen. Und das funktioniert der Lauf. Zum Beispiel spielt Derek Harmon am Sonntag. Wird der Lauf besser verteidigt? Spielt Derek Harmon nicht, wird der Lauf schlechter verteidigt. Warum unser Rookie da so einen Effekt hat, kann ich nicht sagen. Statistiken zeigen es aber, wenn der auf dem Platz ist, funktioniert die Laufverteidigung besser, als wenn nicht. Und dann geht es halt dann über schnelle Routen, uns in der Mitte des Feldes hinter den Linebackern zu schlagen und dann ab dafür.
So, jetzt hast du gerade eben gesagt, eure Offense klickt nicht. Aber ihr führt eure Division an und seid mal wieder auf dem Weg Winning Season. Irgendwas muss ja funktionieren. Was funktioniert denn offensiv?
Was funktioniert? Wir sind sehr, sehr stark im Turnover-Game. Wir haben oft ein kurzes Feld. Wir haben einen der besseren Kicker der NFL, der uns auch mal mit 6 Field Goals ein Spiel gewinnt. Und natürlich ist Aaron Rodgers auch nicht komplett vor den Baum gelaufen und blind. Und natürlich machen wir auch unsere 2-3 Touchdowns pro Spiel. Aber es passiert halt super oft. Ich glaube, es war 6 Spiele oder 5 Spiele diese Saison. Wir gehen mit einer Halbzeitführung in die Pause, haben eine gute erste Halbzeit offensiv gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir noch 60 Offensiv-Yards, wenn es hochkommt. Und gehen nur noch 3 and out. Und hören auf, Football zu spielen offensiv. Und das ist das Problem. Wir schaffen es nicht, 60 Minuten Football durchgehend zu spielen. Und das ist das einfach, wenn der Gegner dann weiterspielt. Der muss sich anders spielen. Der muss seinen Stiefel einfach weiter runterspielen. Kriegst du die Pittsburgh Steelers geschlagen, weil sie es nicht schaffen, alle 3 Units auf den Platz zu bekommen, dass alle 3 einen normalen Tag haben, oder dass sie 6 Minuten Football spielen. Man hat es jetzt letzte Woche gesehen gegen die Ravens. 3 Quarter, super Offensive. Man führt 27-16. Und im 4. Quarter haben wir 5 Minuten Ballbesitz für 3 Yards und verlieren das Spiel gegen die Ravens fast am Ende doch. Und das, und so stehst du halt mit 7-6 an der Spitze der AFC North, weil die anderen auch ihre Probleme hatten mit Verletzungen der Quarterbacks und sie sind die Cleveland Browns, und bist noch in den Playoffs, bist noch im Playoff-Rennen und um den Division-Sieg drinne. Das ist die ganze Geschichte der Saison des Pittsburgh Steelers.
Ja, also scheint es für mich ein Spiel zu geben, wo erstmal die Field Position wichtig ist. Gerade dann, wenn wir keine Field Goals, also wenn wir zu Touchdowns zwingen wollen, weil wir keine Field Goals zulassen, dann ist es ja ein Field Position Spiel. Turnover haben wir schon gesagt. Tilo, sind wir über die Special Teams in der Lage, das Spiel um die Field Position zu gewinnen?
Wenn wir da nicht wieder 2-3 große Big Plays zulassen, dann könnte man dem zustimmen. Aber die Special Teams machen mir so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt 2-3 Mal schon öfters vorgefallen, dass wir dadurch nicht nur wirklich den Touchdown zulassen. Das letzte Mal, glaube ich, deutlich hat man das ja gegen die Patriots gesehen und jetzt auch wieder gegen die Jets. Da dürfen wir einfach, sowas darf nicht passieren. Punkt. Das ist eindeutig, das können wir nicht ausgleichen. Grundsätzlich, Special Team ist besser geworden als letztes Jahr, gerade das Position Game, aber ich finde allgemein, das ist es allgemein. Also ich habe keine Saison in Erinnerung, seitdem ich Football gucke, in dem die Punts so konstant und so gut sind, und da wird mir André wahrscheinlich jetzt nichts anderes sagen, das ist bei den Steelers, sieht das wahrscheinlich ähnlich aus, oder nicht?
Ja, also ja. Kann ich dir voll ganz zustimmen.
Genau, also Special Teams, gerade das Kicking-Game ist halt dieses Jahr wirklich, wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen, ob es die Bälle sind oder was es auch immer ist. Die Bälle ist natürlich die erste Antwort, die viele machen. Das ist einfach in diesem Jahr deutlich, deutlich besser geworden. Die Field Goals kommen aus weiterer Position, die Punts machen an der 2-Yard-Linie die verrücktesten Bounces und können da genailed werden. Und da muss man natürlich dran sein, wie du schon sagtest, denn das ist wie nicht in vergangenen Jahren, ist auf einmal wieder ein Faktor geworden. Ne? Früher war Special Team so ein bisschen, man geht dann doch nochmal auf Klo, jetzt ist das halt nicht mehr so. Und das ist eigentlich grundsätzlich erfrischend und ist ein Faktor gewesen, der genauso wichtig geworden ist wie klassische Offense und Defense. Das bringt eine Variable rein, wo wir mithalten können. Das sehe ich schon. Nur gerade das Return-Game, da haben wir jetzt ein, zwei Mal Dinger drin gehabt, Bock geschossen, was uns gegen die Steelers nicht passieren darf, denn ich glaube, das wird ein Spiel, ich erwarte es zumindest auf Messerschneide, und genau dann sind Special Teams oft, die das in eine oder die andere Richtung kippen lassen können.
Okay, Aaron Rodgers, du hast gesagt, das ist kein Blinder. Das schreibe ich zu, aber er hat seinen Zenit in meinen Augen schon lange überschritten. Wie sieht es denn bei ihm gegen Druck aus?
Da hat Aaron Rodgers dieses Jahr auch zwei Gesichter gezeigt. Also es gab Spiele, da hat er sich bewegt wie zu seinen MVP-Zeiten in Green Bay und hat die Bälle ohne Probleme angebracht. Dann gab es aber auch Spiele gegen die Chargers und gegen die Bears, wo er wie der letzte Rookie komplett in den Druck reinläuft und in Panikmodus verfällt. Letzte Woche gegen die Ravens, die auch keinen wirklichen Pass-Rush haben, aber trotzdem kam da der ein oder andere schon mal durch, sah das wieder gut aus. Also da ist auch die Frage, welches Gesicht zeigt uns Aaron Rodgers Monday Night? So gut wird die Offensive funktionieren.
Kommt der Druck denn da, wo er erfolgreich ist? Ist das eher Druck, der durch Blitz kommt, oder ist das Druck, der auch vom Foreman-Rush kommt?
Unterschiedlich. Also es gibt Teams, die blitzen viel, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer uns zu Tode geblitzt hat, ich glaube, es waren die Bears. Da kam der Druck halt über den Blitz. Aber du hast natürlich auch Teams, die einen starken Pass-Rush haben. Ich weiß nicht, wie es um euren Pass-Rush generell aussieht, außer Chubb Robinson und Bradley Chubb, zum Beispiel durch die Mitte. Das sieht eher gut, er hat eher Probleme gegen den Blitz, wenn du mich fragst.
Ja, Tilo, da kannst du da aber direkt mal drauf antworten. Wie sieht es mit dem Pass Rush aus und wie sieht es dann aus mit dem Blitzen bei uns?
Nach dem Trade von Jane Phillips, hast du ja bestimmt mitbekommen, hatte man so ein bisschen den Eindruck, naja, das ist eigentlich unser mitbester Spieler, den wir da abgegeben haben, aber der Pass Rush gerade durch einen Bradley Chubb der hat da tatsächlich einen Step gemacht. Ich war am Anfang, als wir ihn geholt haben, sehr kritisch, aber Bradley Chubb hat sich wirklich sehr, sehr gut eingefunden und Chubb Robinson nimmt jetzt seine Rolle als Nummer 2 auch an. Dazu kommt eben wieder, es hängt jetzt fast schon zum Halse raus, ein überragendes Linebacker-Duo, muss ich einfach sagen. Und darüber können wir halt Druck kreieren und können auch einen Aaron Rodgers in der Pocket halten. Ich glaube, da haben wir eine Chance. Das war vor der Saison unsere Stärke. Das kam dann gar nicht so an. Also vor der Saison war das ganz klar, war unsere Defense darüber definiert. Dann war es irgendwie eine Offenbarung. Aber jetzt sind wir Gott sei Dank irgendwie wieder da. Das muss man ganz klar sagen, dass ich finde, wir können dort Druck machen. Ich bin eher so gespannt auf die Matchups Interior. Da finde ich, eure O-Line hat da nämlich so in den letzten Jahren relativ guten Turnaround gemacht. Gerade ein Frazier auf Center, der da jetzt, glaube ich, überraschend doch ganz gut spielt, wie ich finde. Und da bin ich gespannt, wie wir das nicht auf den Edges, sondern wirklich Interior schaffen, ob wir es da schaffen, Druck aufzubauen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da offensiv euch so weit einschränken, denn du hast es schon mal so angedeutet, ich glaube, über den Lauf gewinnt ihr nicht gegen uns. Das.
Nee.
Ja, genau. Und
das
ich glaube.
Nicht unsere Parade.
Ja, und wenn wir das schaffen, auch Interior-Druck aufzubauen, dann haben wir eine Chance in diesem Spiel. Und das ist durchaus positiv, denn vor 4 Wochen hätte ich niemals gesagt, dass wir gegen die Steelers eine Chance haben in dem Spiel, wenn ich ehrlich bin.
Hast du vorhin gesagt, hier DK Metcalf und ein Bunch of Guys. DK Metcalf ist ja nun bekannt dafür, dass er ein physisches Monster ist, dass sein Route-Running doch teilweise trotzdem zu wünschen übrig lässt, dass er ein limitierter Route-Runner ist und dass auch seine Hände nicht die absolute Spitzenklasse ist. Wie hat sich das bei euch dargestellt?
Das mit dem Route-Running, ja, das wusste man, dass man das mitkommt. Die Hände sind besser, als ich erwartet habe. Ja, er hat Drops drin, wo ich sage, das darf ein Spieler, der das Geld verdient, auch gerne mal festhalten, aber immer noch besser als wie viele es tatsächlich am Ende des Tages machen. Und ja, DK ist einfach unser, ich will nicht sagen unser One-Trick-Pony, weil das Passing-Game geht halt in 50% der Fälle immer Richtung DK Metcalf. Wir hatten jetzt am Wochenende, dass 66% unserer Bälle auf DK Metcalf, unsere beiden Running Backs, gegangen sind. Und ich glaube, ein weiterer Pass oder zwei weitere Pässe auf andere Wide Receiver. Und da reden wir halt über Wide Receiver wie Marquez Valdes-Scantling, der bei uns auf dem Practice Squad ist, Adam Thielen, den man jetzt geholt hat vom Waiver, und jemanden wie Calvin Austin, der auch nie wirklich in der Liga angekommen ist, immer besser wird, aber ein guter Nummer 3 Receiver ist, kein richtiger Nummer 2 Receiver ist. Und deswegen DK and a bunch of guys.
Ja, das wiederum hört sich für mich, also ich bin ja ein großer Fan von diesem Bill Belichick-Ansatz, dass man hingeht und sagt, wir setzen unseren Nummer 1 Corner auf euren Receiver Nummer 2 an. Das wäre bei uns Rasul Douglas, wer auch immer bei euch die Nummer 2 wäre, und nehmen den Nummer 1 Receiver, also DK Metcalf, in einer Art Double Coverage, auf gut Deutsch gesagt, mit unserem Nummer 2 Receiver plus Safety-Hilfe. Einfach vor dem Hintergrund, dass unser Nummer 1 Receiver ohne Safety-Hilfe gegen euren Nummer 2 Receiver auskommt. Wer ist euer Nummer 2 Receiver denn dann?
Das wäre vom Depth-Chart her Calvin Austin.
So. Tilo, was hältst du denn von der Taktik? Zu sagen, von wegen, wir gehen mit Safety-Hilfe, nehmen wir unseren Nummer 2 Receiver und gehen allein auf Metcalf und lassen Rasul Douglas alleine gegen. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Calvin Austin.
Ja, dieser Belichick-Ansatz, wie du sagst, der ist sicherlich, hat der sein Fundament, sonst wäre er nicht so lange erfolgreich, aber dafür fehlt uns, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die Corner-Qualität. Also so gut ist dann das alles nicht. Klar, du sagst Safety-Hilfe mit Minka auf Metcalf. Das klingt erstmal durchaus charmant, kann man so machen, aber ich glaube, wir müssen sogar Rasul Douglas und Minka auf Metcalf setzen, damit da nichts passiert. Weil ich glaube, das Schlimmste wäre, in einem Spiel relativ früh hinten zu liegen, dann kommen wir da nämlich nicht wieder raus. Also wir müssen wirklich versuchen, den Steelers das wegzunehmen und ein bisschen hoffen, dass Aaron Rodgers nicht seine Prime findet. Das gehört dazu. Und dann versuchen, über die Defense das Spiel und über ein konstantes Run-Game zu gewinnen. Ein High-Scoring-Game sollte die Steelers Offense heiß laufen, was sie immerhin kann. Dann haben wir, glaube ich, leider im Moment keine Chance. Hätte ich vor der Saison niemals so unterschrieben, aber das ist so. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Na gut, okay. Siehst du da nicht die Gefahr, dass quasi wir über die größere Anzahl vielleicht von Nummer 2 Receivern dann aber verbrannt werden? Einfach weil wir die dann nicht halten können?
Ja und nein, natürlich die Gefahr besteht, aber dann habe ich halt meine Hoffnung, dass ein Aaron Rodgers nicht mehr so viel über seine Mobilität kreiert und dann der Pass Rush halt ihn dazu zwingt, entweder den kurzen Checkdown zu nehmen, den Ball wegzuwerfen oder er wirklich den Druck kriegt und wir negative Plays kreieren können, wenn sein First Target, und das ist so, wie André ich jetzt verstanden habe, wirklich Metcalf und sonst nix, wenn das nicht funktioniert, dann wird er natürlich auch mal ein anderes Target finden über Freiermuth und in dem Spiel befürchte ich, dass es dann Jonnu Smith wahrscheinlich ist. Aber das ist für mich das A und O, Brot und Butter. Wenn Metcalf aus dem Spiel ist, dann muss der Pass Rush greifen und dann müssen wir Rodgers mürbe machen, dass er nach anderthalb Quartern keinen Bock mehr hat.
Okay, das hört sich so an, dass unser Gameplan steht. André, du hast jetzt natürlich die Möglichkeit, auch uns mal zu fragen, sowohl was den Gameplan angeht, als auch für das Spiel, als auch was den Rest unserer Saison und Sonstiges angeht. Raus damit, was immer dich interessiert.
Die wichtigste Frage, kann Devin Achane am Wochenende spielen?
Ja.
Schade. Ja.
Also, um es ganz klar zu sagen, er ist aus dem Spiel raus, so wie es aussieht, hatte eine leichte Rippenverletzung. Er hätte sogar letztes Wochenende, wenn es nötig wäre, wieder spielen können schon. Okay. Man hat ihn einfach rausgelassen, um ihn zu schonen.
Okay. Dann eine Frage generell. Ich sag mal, das Tua-Thema ist für mich totgeredet. Da müssen wir nicht auch nochmal drüber reden, weil da hat jeder seine persönliche Meinung zu. Ist Tua aber auch bei euch Opfer eurer Offensive-Line-Situation, die einfach keine Liebe von eurer Franchise bekommt?
Ja, Tilo, da überlasse ich das dir. Ich weiß ja, dass du da nicht so emotional bist.
Also, die Offense Offensive-Line bekommt von uns Liebe. Nur es sind oft leider dann die falschen Spieler oder Spieler, die nicht das bringen, was man so erwartet. Also wir haben, so fair muss man sein, wir haben im letzten Jahr da viele, viele Picks investiert. Gerade Interior auch hohe Picks, die alle nicht so eingeschlagen haben. Jetzt hat man mit Patrick Paul wohl mal einen Left Tackle über den Draft gefunden. Das sieht ganz gut aus. Ist immer noch irgendwo im untersten Drittel anzusehen. Natürlich, da muss noch mehr passieren. James Daniels, den wir ja von euch geholt haben, hat so gut wie gar nicht gespielt. Das ist auch schade. Man hat da was versucht, aber es hat nie wirklich geklappt. Und da kann man nur hoffen, dass das neue Regime unter dem neuen General Manager da mehr Glück hat, in Anführungsstrichen. Jetzt zu deiner Frage, ist Tua ein Produkt dieser Offense-Line? Ja und nein. Ich glaube, natürlich, eine gute O-Line hilft jedem Quarterback. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Umso besser, umso mehr kann sich alles entwickeln. Das sieht man an einem Goff in Detroit, als der die beste O-Line der Liga hatte, hat er auch anders gespielt, als das jetzt vielleicht tut. Aber man muss schon sagen, Tua hat ein sehr spezielles Skillset. Er ist sehr darauf angelegt, dieses wirklich schnelle, kurze Passing-Game zu machen, aus dem sich mal was entwickeln kann. Das kann er ja auch, was er manchmal so ein bisschen unter der Hand gesagt wird. Tua kann die tiefen Bälle nicht. Natürlich kann er das auch. Das kann jeder NFL-Quarterback, nur der Kontext ist wichtig. Das heißt, Tua braucht vielleicht auch gar nicht so diese super Offense-Line, die andere brauchen, weil sein Spiel dafür gar nicht ausgelegt ist. Und das ist in diesem Jahr so der große Knackpunkt, dass das nicht so da ist. Also die kurzen, präzisen Bälle, die nimmt Tua dieses Jahr gar nicht. Er wirkt sehr nervös, er wirkt unsicher, führt mit Geno Smith die Interception-Quote an, wo Bälle geworfen werden, wo man die Haare sträubt. Es ist halt, in diesem Jahr sieht man, dass er an seine Grenzen stößt, wo viele schon vorher für gewarnt haben. Und die O-Line ist davon ein Teil. Aber ich glaube, es ist doch auch mehr das Skillset von Tour als Quarterback, der jetzt offenbart, dass er eben nicht der Top 10, 15 Quarterback ist, für den ihn einige gesehen haben. Das ist einfach so. Und eine nicht so gute O-Line zeigt das dann umso schneller. Ein Josh Allen kann auch hinter einer nicht so guten O-Line mehr kreieren, als es ein Tour kann. Micho.
Ja, ich glaube halt, wir reden immer von Tua Skillset. Das mag alles sein, aber ich finde, Tua hat, und da reden wir fast schon zu wenig drüber, zwei ganz zentrale Schwächen. Und die sind in Kombination mit einer schlechten O-Line oder einer nicht guten O-Line natürlich tödlich. Schwäche Nummer eins ist, Tua hat kein Gefühl für den Pass-Rush. So. Hast du dann keine O-Line, die ihm den Pass-Rush vom Leib hält, endet das schnell in Sex und Turnover. Ja. Weil er kann auch kein Play verlängern oder sowas. Und die zweite große Schwäche, die Tua hat, ist, er ist extrem schnell und er kann Pre-Snap gut Defenses lesen, aber nicht Post-Snap. Da ist er in seinen Reads extrem langsam, finde ich. Und wenn sein First Read dann nicht da ist und er dementsprechend nicht schnell werfen kann, braucht er für den Second Read, um durch seine Reads zu gehen, unverhältnismäßig lange Zeit. Und die gibt ihm dann natürlich eine schlechte O-Line nicht. So, das heißt, hast du eine gute O-Line, kann er seine Schwächen besser kaschieren. Und dann ist mit ihm auch, glaube ich, mehr zu gewinnen. Aber an dem Punkt sind wir halt gar nicht.
Okay, fairer Punkt. Aber trotzdem steht da, glaube ich, schon mit wie viel Sex? 26 Sex hat Tua bis jetzt, glaube ich, diese Saison erst genommen, irgendwie, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder 33 Sex, irgendwie sowas. Ist ja gar nicht so schlecht. Also da gibt es andere Quarterbacks, die ja wesentlich öfter im Gras liegen als Tua dieses Jahr. Was natürlich auch kommt, er wird den Ball irgendwie in 2,5 Sekunden los. Also passt ja irgendwie zusammen. Ihr sprecht immer von eurem Top-Linebacker-Duo. Das sind ja Dotson und wie heißt der andere Kollege? Brooks. Trotzdem ist eure Laufverteidigung nicht so herausragend, statistisch gesehen. Wie passt das zusammen? Seid ihr im Lauf anfällig oder?
Da kann ich direkt mal mit einer ganz klaren, schönen Antwort drauf an. Ein Mensch, der mit dem Kopf im Feuer und mit den Füßen im Eiswasser liegt, hat eine statistisch gesehen gesunde Körpertemperatur. Und genau so ist das halt eben auch mit Statistiken. Wir haben am Anfang der Saison so ziemlich die schlechteste Laufverteidigung der Liga gehabt. Gegen uns sah jeder Third-String Running Back wie ein First-of-All-Pick aus. Ja? Das hat sich deutlich gebessert, eben auch wegen unserer Linebacker. Wir sind jetzt nicht die Run-Stopping-Defense schlechthin. Man kann schon gegen uns laufen, aber nicht mehr mit Konstanz und nicht mehr mit diesen Big Plays. Da ist unsere Defense wirklich wesentlich besser geworden. Statistisch sieht das aber immer noch schlecht aus, wegen dieser fürchterlichen ersten Saisonspiele. Oder sehe ich das falsch, Tilo?
Nee, genauso. Also statistisch gesehen war das nicht nur statistisch, sondern der Eye-Test war am Anfang der Saison, während da nicht die Cowboys und die Bengals noch rumgelaufen hätten, alle nur über die Dolphins-Defense gesprochen, wie schlecht und katastrophal die ist. Und da gab es dann tatsächlich den komplett krassen Turnaround, der für uns auch gar nicht so greifbar war. Also muss man ganz ehrlich sagen, wir sind alle in die Saison reingegangen und haben gesagt, Secondary bis auf Minka, das ist mau, das ist das Schlechteste mit der Liga, aber wir haben eine Stärke in der Front, die Front muss gut sein, und dann sind wir in die Saison reingegangen und die Front war schlecht. Und wir kriegen in den ersten Spielen komplett die Hucke voll und dann irgendwann, also so, ich würde sagen, allerspätestens nach dem Falcons-Spiel hat es so gekippt. Ja, im Ravens-Spiel fand ich es auch schon gut. Da hat es auf einmal gekippt. Warum? Ob das an der GM-Entlassung lag, weiß man nicht. Oder ob das System von Weaver dauerte. Aber seitdem haben wir ein anderes Gesicht defensiv. Und gerade Brooks und Dotson spielen da auf Linebacker wirklich, wirklich gut. Also das kann man gar nicht so unter Wert verkaufen. Also ich hab sie in Madrid habe ich sie sehr viel beobachtet und habe dann wirklich mal so auf dieses Spiel geguckt, was da auch gerade ein Brooks macht. Das ist wirklich beeindruckend. Und wie Micho das sagte, die Stats sind noch nicht gut, weil wirklich die erste Saisonhälfte eine Katastrophe war. Aber das ist jetzt besser geworden und da ich das jetzt so lobe, wird es wahrscheinlich gegen euch dann nicht so und das wollen wir aber nicht hoffen.
Das kenne ich von uns. Wenn der Gast sagt, wir können das nicht, ist das die beste, das Beste vom gegnerischen Spiel am Wochenende. Das kenne ich.
Ja, genau. Deswegen, das ist für mich wirklich bisher die positive Überraschung der Saison. Das hätte ich nie mit gerechnet. Und wie Micho sagte, die Stats, die berühren auf der katastrophalen ersten Saisonhälfte.
Genau, deswegen habe ich es ja extra, weil Stats alleine kannst du dir angucken, kannst du eine Meinung draus bilden, dann hast du aber nur 1% von Football verstanden. Deswegen habe ich einfach die Stats in Frage gestellt. Warum sind sie so stark eurer Sicht nach? Aber warum machen die Stats das? Weil man kann Stats nie alleine betrachten, weil dafür ist Football einfach zu komplex. Ja. Auch eine Diskussion, die ich immer gerne in Grund und Boden führe mit Leuten, die mir irgendwelche Pass-Rush-Win-Rate-Charts um die Ohren hauen, aber dann einfach den Rest des Spiels nicht betrachten.
Ja, sehe ich zum Teil auch so. Ich bin durchaus ein Fan von Stats und ich finde, dass Stats auch vieles erklären können und auch diese Advanced Metrics durchaus ihre Berechtigung haben. Ich sage aber auch, sie zeigen halt bei weitem nicht alles.
Nein, sie helfen das Spiel zu verstehen, aber sie sind nicht das Mittel,
die Lösung. Du musst sie sowieso in zig verschiedene Kontexte setzen. Gibt es noch mehr, was du wissen möchtest?
Tatsächlich habt ihr auch schon viele beantwortet. Die Frage ist, wie seid ihr, das habe ich glaube ich nicht gehört, euer Turnover-Game? Weil wir gehören mit zu den Top 3 oder Top 4 Teams in der Turnover-Differenz, was eine, wie ich vorhin gesagt habe, eine Stärke unserer Defense ist und was auch fest in unserem Gameplan verankert ist, die Gegner zu Fehlern zu zwingen. Wie sieht das bei euch aus?
Auch da darf Tilo wieder gern zuerst.
Ja, das können wir relativ kurz machen. Also genau das ist das, wo wir eben gesprochen haben, am Anfang der Saison katastrophal und jetzt wird es besser und auch gut. Ich glaube, ich habe vorhin extra nochmal gefiltert, ich bin der Meinung, wir liegen da auch relativ bei deutlich im Plusbereich. Also das Turnover-Battle wird immer besser. Wir sind noch im Anteil unter 500, aber jetzt gegen die Jets waren es wieder 3 bei 6-6. 3 Turnover und das zieht sich durch die letzten Spiele. Also die letzten Wins haben wir gewonnen, weil wir das Turnover-Battle gewonnen haben. Ganz kurze Antwort, ja.
Ja, wir sind jetzt nicht die Turnover-Maschinen, aber wir schaffen es, Druck auf den Quarterback zu kreieren, was die Quarterbacks zu Fehlern bringt. Entweder sie kassieren den Strip-Sack oder sie werfen dann gerne mal eine Interception. Für die ist Tua diese Saison aber auch immer wieder gut. Und von daher ist das Spiel in der Regel, was die Turnovers angeht, würde ich sagen, im Moment ausgeglichen. Was es natürlich gegen Spiele, also die Jets können ja nicht unser Maßstab sein, was es aber gegen Mannschaften wie euch schwierig macht, weil man sich da eigentlich keinen Turnover erlauben darf, weil ihr gerne Turnover in kritischen Situationen kreiert. Das haben wir gegen gute Teams eher seltener. Ne? Okay. Weitere Fragen?
Tatsächlich, da durfte ich ja gestern auch schon aufgenommen und Rico bei uns zu Gast war, sind meine Fragen eigentlich so tatsächlich schon alle beantwortet.
Dann habe ich aber tatsächlich eine Frage und damit fangen wir an mit Tilo. Tilo, du kennst den Roster der Pittsburgh Steelers bestimmt in- und auswendig. Welchen Spieler hättest du gerne bei uns?
Da sind wir dann wieder bei dem, was ich öfters sage, ich möchte nicht den Elefanten im Raum nehmen. Deswegen nehme ich etwas mal wieder, was ich, vielleicht kriege ich jetzt einen auf die Füße dafür.
Nicht den Elefanten im Raum, denn ich habe tatsächlich 5 oder 6 Spieler, die ich alle bei uns gut und gerne sehen würde.
Nee, ich finde es aber zu langweilig, den Elefanten im Raum zu nehmen. Deswegen, ich nehme Isaac Simumalu, ist das so richtig ausgesprochen? Left Guard. Das würde für uns, glaube ich, Sinn machen.
Ich gebe mit der Schubkarre sogar rüber.
Ja?
Ja.
Gut.
Ja, jetzt habe ich die freie Auswahl, weil den hatte ich gar nicht auf der Liste. Und den Elefanten im Raum, in Anführungszeichen, ich gehe davon aus, dass du von unserem Lungenkranken sprichst.
Ja, genau.
Ich, DJ Watt, hätte ich auch nicht auf der Liste. Ich habe jetzt die Wahl. DK Metcalf, weil der mal ein anderes Skillset bedient. Oder nehmen wir Joey Porter, weil wir es in der Secondary brauchen können? Oder nehmen wir tatsächlich Zach Frazier, weil er jung ist und wir einen vernünftigen Center immer wieder brauchen können? Ich entscheide mich für Joey Porter. Einfach weil wir in der Secondary klar Hilfe brauchen. Mit einem Corner, der dementsprechend schnell ist, der Outside covern kann. Rasul Douglas, Mika Fitzpatrick, wenn er dann noch da bleibt. Das wäre eine Secondary, in der ich richtig Vertrauen haben könnte. Das wird Joey Porter Jr. Mhm. André, welchen Spieler hättest du denn gern von uns?
Weil ich großer Fan von ihm im College war und er auch einer meiner höheren Running Backs im College war vor 2 Jahren. Jalen Wright, leider immer Verletzungspech gehabt, der Junge. Aber wenn der ins Laufen kommt, dann ist der so ein fantastischer Spieler, so ein fantastischer Runner. Und der hätte auch ein Skillset, was bei uns im Team fehlt. Und er würde unsere Run-Offense einfach noch mal besser und dynamischer machen.
Da hast du vielleicht sogar Glück. Vielleicht siehst du, hat er im letzten Spiel wirklich sein Durchbruchspiel gehabt mit 24 Carries und 107 Yards, als er A-Chain ersetzt hat. Vielleicht setzt er das ja gegen euch fort. Wäre doch schön, oder?
Ja, wäre richtig schön. Wenn er das in der Garbage-Time machen kann, wenn wir schon 30-7 führen, kann er das gerne machen.
tatsächlich, es ist ja das Monday-Night-Game, ja? Und ihr seid mit 3,5 Punkten Favorit. Das Over-Under liegt bei 41,5 Punkten. Wir spielen ja bei euch. Ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel sind es, aber ich glaube, 3 Punkte sind schon der Heimvorteil. Das heißt, wir liegen laut den Wetten 3,5 Punkte auseinander. Thilo, wie geht das Spiel aus?
Jetzt soll ich doch sagen, wie es ausgeht?
Ja, den Spread. Wir tippen immer den
Spread. Ja, genau.
Das Over-Under.
Ja, nicht, dass du mich jetzt gerade... Also, wir nehmen das Under auf jeden Fall, weil wir wollen ja eine Chance haben. Und ich glaube, beim Over gewinnen wir nicht. Wir nehmen das Under mit tatsächlich 3. Aber ich glaube leider für die Steelers.
Okay, André, wie siehst du das Ganze?
Ich sehe das over und ich habe die Steelers mit 12.
Mit 12? Oh. Mhm. Vorne, ja?
Ja. Yep.
Okay, dann muss ich mal eine klare Frage stellen, bevor ich meinen Tipp abgeben kann. Wie ist das Wetter in Pittsburgh und was ist für eine Prognose zu erwarten? Weißt du da schon irgendwas?
Kalt und es ist sogar aktuell sogar noch Regen angesagt. Unter 40 Grad Fahrenheit.
Mhm. Okay.
Um die Tua-Stat rauszugraben, auf die du auch anspielen möchtest.
Nee, es geht gar nicht um die Tua-Stat. Da wird immer viel, viel drumherum erzählt. Ich glaube gar nicht, dass das die große Rolle spielt mit der Kälte. Es spielt eher eine Rolle für das Run-Game. Und tatsächlich ist ein nasses Feld für Speedrunner eher schlecht.
Mhm.
Das ist so das Problem, was ich an der ganzen Geschichte sehe. Ich sehe auch, wie Thilo, dass es eng wird. Ich sehe, dass wir näher rankommen. Ich bleibe dabei, auswärts bei den Steelers. Bei dem Wetter werden wir das Spiel leider nicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass es deutlich wird. Da Thilo schon die 3 Punkte genommen hat, nehme ich 5. Wir verlieren das leider mit 5. Wahrscheinlich mit einer Interception kurz vor Schluss, wenn Tua unbedingt was erzwingen muss. Aber es tut mir in der Seele weh, das so sagen zu müssen. Aber da sehe ich uns leider auch. So, André, Thilo. Erstmal André, danke schön, dass du da warst. Thilo, danke, dass du auch heute Abend die Zeit gefunden hast. Gibt es noch irgendwelche Schlussworte von euch?
Nur die Frage an André. Also ich habe es natürlich gesehen bei Instagram. Euer Podcast, den ihr gestern mit Rico aufgenommen habt, der ist überall natürlich zu finden. Spotify und so weiter.
Korrekt.
Unter Steelcast, ne?
Einfach unter so. Steelcast. Muss man gucken, Steelcast SNG, weil es gibt leider Gottes in Deutschland die Bietigheim Steelers.
Mhm.
Den ihr Podcast heißt auch Steelcast. Also ihr solltet ein gelbes Logo mit 3 lustigen Sichtern drauf sehen. Dann seid ihr bei uns richtig. Aber Steelcast... SNG, das sind halt wir.
Sehr gut, dann werde ich da nämlich auch noch reinhören, das machen wir morgen bei der Autofahrt und nee, ansonsten ich habe nichts mehr, ich freue mich jetzt auf den Beginn der Dart-WM.
Gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. André, vielen Dank nochmal auf ein schönes Spiel am Montag und allen Hörern sage ich natürlich, find's ab.